Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Stefan, wir müssen reden.
Ja, Mann.
Ich mag, wie du dich in der Jugendsprache bedienst. Ich weiß, das hast du von mir, aber ich bin auch auf so eine natürliche Art jugendlich.
Du glaubst es?
Ja, Mann. Weißt du, warum lachst du? Ich bin super jugendlich. Ich trage ein Cappy, Alter. Ich trage ein Cappy und ich weiß, dass man nicht sagt, ja, Mann, sondern ja, Mann.
Weißt du, dass mir letztens erst ein Freund erklärt hat, was off the wall heißt?
Das fragst du, weil das auf meinem Cappy steht.
Auf deinem Vans Cappy steht
ja.
Das.
Von der Wand ab.
Weißt du, was das ist? Warum? Nee, was das soll? Du trägst so ein Dings, weißt aber gar nicht, was das soll. Das
ist so einer bist
so
du
einer
jetzt.
Bin
so
ich.
Einer bist du jetzt.
Lass dich
Na,
jetzt
hast
chillen.
Du überhaupt, nenn mir 3 David Bowie Songs. Nee, das muss man zu Menschen sagen, die so Bowie T-Shirts anhaben oder AC/DC.
Ja.
Und jetzt bin ich selber, sitze ich in der Falle. Was heißt denn off the wall?
Naja, wenn du mit dem Skateboard so halt so in so einer Halfpipe oder sowas, wenn du da über die Wand die
Ja, aber
hinaus,
das weiß doch jeder. Du siehst, wir gehen einmal die Woche gehen du und ich skaten. Warum sollte ich das nicht wissen? Die Vorstellung, dass wir zwei nicht...
Anja lacht schon wieder. Die lacht immer an den falschen Stellen, wenn das auf deine und oder meine Kosten geht.
Aber stell dir doch mal vor, wir beide in so jeder nicht wir mit den Hunden zum Spazieren, wie wir es sonst machen, sondern jeder von uns trägt wie so ein Idiot, so ein Skateboard unterm Arm.
Nicht wie ein Idiot, wie ein Skater nennt man die.
Ja, aber wir würden aussehen wie Idioten.
Ja, das ist
und dann
richtig,
stehen
das
wir
ist
an der Halfpipe rum und sagen wie, ich mach mal off the wall jetzt.
Oder jammern.
Jammern. Ja, das klingt schon gut bei mir. Auch sehr jamaikanisch. Jammern. Boah, ich habe so viel Kulturen in mir.
Jamaika ist die berühmte Wiege
des Skaters, der Skateboards, ja. Jammern.
Sollen wir noch kurz über das Fernsehen reden?
Nein, sollen wir kurz den Leuten nach erzählen, was für einen coolen, faule Säcke-Spaziergang wir am Sonntag hatten?
Der war gar nicht so eine faule Säcke-Spaziergang.
Entschuldige.
Wir haben schon faulere Säcke
Wir haben nicht oft faulere Säcke-Spaziergänge gemacht.
Wir haben es inzwischen schon perfektioniert, dass wir mit dem Picknick nach ungefähr 100 Metern anfangen. Und dann das Picknick so lange ausdehnen, dass wir denken, jetzt war irgendwie auch lang genug.
Das ist nur, weil ich manchmal so Hunger habe. Ich möchte es dem Zuhörer
Bitte
erklären,
gerne.
Wie das
sehr,
war.
Sehr gerne.
Also Stefan, ich gehe ja immer Sonntag spazieren und was laufen wir? Im Durchschnitt laufen wir immer sowas wie 3, 4, 5 Kilometer,
ja.
Ne? Mit den Hunden.
Ja.
Und wir nehmen immer Kaffee mit und halten. Früher haben wir so ab der Hälfte 2/3 ein Käffchen getrunken. Jetzt ist ein bisschen so, wie du sagst, komm, lass uns doch im Auto
da
bleiben
ist doch schon
und hier
eine
den
Bank.
Kaffee trinken.
Genau so,
genau.
Ja.
Und dieses Mal haben wir aber uns, sind wir, wo waren wir?
In der Mittelheide, wenn mich nicht alles täuscht, in Köpenick.
Ja, und da war sehr viel herbstlicher Wald und dann sind wir auf so eine riesengroße Lichtung gekommen.
Da kann ich nur mal kurz sagen, das war ja nicht zufällig eine Lichtung, sondern ich bin ja derjenige, der jeden Sonntag sich überlegt, wo gehen wir schon hin. Und das sah so aus, als ob da eine ganz tolle Lichtung sein könnte.
Und die war tatsächlich fantastisch.
Ja.
Und dann haben wir und dachten wir, ach komm, klar, das Auto ist noch in Sichtweite, aber lass uns doch jetzt schon mal einen Kaffee trinken.
Und schon einen Baum setzen.
Haben wir uns unter den Baum gesetzt, einen Kaffee getrunken und dann gemerkt, dass es der beste Platz der Welt ist, weil man sich gar nicht bewegen muss, denn alle Menschen und alle Hunde kommen da vorbei, sodass es so ein bisschen wie die coolen Leute auf einer Party. Man bleibt immer sitzen, die coolen, das dreht sich, wie heißt denn das, das wechselt irgendwann durch, irgendwann ist jeder an einem vorbei.
Party.
Also haben wir eine Stunde da auf dem Arsch gesessen und die Hunde insofern bespielt, als dass dauernd jemand
kam. Die können sich auch selber bespielen.
Und dann sind wir wieder zurückgegangen.
Ja, es war gar nicht so dramatisch. Der Platz war insofern nur der halbbeste Platz der Welt, sagt man so, ne?
Ja, das sagt man so.
Weil es hatte vorher sehr geregnet.
Ich weiß nicht, was dagegen spricht, dann unter einem Baum zu sitzen.
Und es war dann schon die Sonne rausgekommen, das heißt, hatten wir dann den einzigen Platz, wo es dann noch so regnete.
Regnen könnte, ja, das war nicht so schlau, aber ich glaube, dass wir super niedlich aussahen.
Absolut, voll.
Wir beide unter so einer Birke mit 800 Hunden, der komische Mann, der kam und sich sehr nah vor uns gestellt hat.
Und diese Szene dann, wo du mich anschriest, ich sollte jetzt gefälligst Leckerlis aus deiner Jackentasche holen, auf der ich aber drauf saß.
Ja, das wurde kurz unangenehm. Dann
das sah
hab
auch
ich
nicht
dich
schön
da runter,
aus, glaube ich.
Ich habe dich von hinten komisch da so runtergewälzt. Du konntest aber nicht, mal da, wo du hinwälzen solltest, war ich.
Mhm.
Ja, das war unschön. Das kann sein, dass das auch nicht schön aussah für andere Leute.
Ich möchte da auch keine Videoaufnahmen von sehen.
Nee. Ach, dann lösche ich das. Ja, das ja, gut. So, das war unser Wochenende. Wow.
War das jetzt war interessant.
Ich fand's gut.
Ja, war interessant genug. Und wir haben schon, guck, 4,5 Minuten haben wir schon.
Ja, Mann. Oh, entschuldige. Wir kamen schon von allein. So, ja, wir haben auch Fern gesehen.
Wir haben so monothematisch wie diese Woche hatten wir es selten.
Naja,
das ist
meine
die große, entschuldige.
Nee, sag.
Große Veteranen-PTSD-Woche.
PTSD-Post-Traumatic-Stuff-Things.
Ja.
Naja, meine Hausaufgabe war jetzt Aluminium. Aber man könnte insofern sagen, dass der Ranga Yogeshwar auch ja so ein Veteran des
Wissenschaftsansehens.
Und durch das ganze Aluminium ist so ein PTSD.
Wie heißt das Wort? Das A-Wort.
Aluminium.
Okay.
Habe ich falsch gesagt? Mann, so ich habe die Zahnspange drin. Ja. Lass mich. Wir können froh sein, dass da kein S drin ist.
Das ist übrigens so eine schlimme amerikanisches, britisches, englisches, Englisch-Sache. Der Amerikaner sagt Aluminium und der Brite sagt Aluminium.
Und der Deutsche sagt Aluminium.
Ja, und der Amerikaner hat irgendwann gesagt, kann man das scheiße aussprechen, mit Spange geht's gar nicht. Sagen wir einfach Aluminium. Und der Brite verzweifelt.
Nice Fact.
Ich hatte mir einen interessierteren Gesichtsausdruck bei dir vorgestellt.
Sorry, ich habe es wirklich versucht. Hast du gesehen, wie ich es
versucht? Aber versuch's einfach auf Deutsch, Aluminium. Vielleicht sagst du nachher einfach Aluminium.
Nein, ich werde später sagen, ich spoiler mal, ich werde sagen, ach, denn das ist die Abkürzung.
Ja, das weiß doch jeder, weil es auf den Deos drauf ist.
Ja, aber das sieht so niedlich aus, wenn da steht, ohne Aluminium, Klammer auf.
Och, ja, da habe ich schon. Ja, das stimmt. Ja,
das mag ich gerne.
Haben wir jetzt eigentlich, sind wir eigentlich durch, können wir aufhören.
Das war meine Hausaufgabe. Cool. Alles klar, du musst ja eh nach Frankfurt fahren jetzt. Ich muss noch nach dem Kudamm fahren. Wie ein richtiger Tourist. Ich dachte, wir lassen uns den Scheiß doch strecken. Wir haben beide das Gefühl, dass wir heute nur 5 Minuten über Fernsehen reden. Lass doch den Leuten das Gefühl geben, dass sie trotzdem was richtig, richtig schöne, wertvolle Informationen bekommen für
ihr
Geld.
Was machst du denn am Kudamm, Kleine?
Gut, dass du fragst. Naja, das ist so ein bisschen uncool. Eigentlich nur so ein Kleid zurückgeben bei einem Laden, den es nur am Kudamm gibt. Aber ich könnte versuchen.
Wieso zurückgeben? Wie viel du in deinem Leben zurückgibst? Du bist doch eine viel größere Zurückgeberin als.
Ja, ist das nicht toll? Ich gebe den Menschen was zurück. Das ist typisch ich. Du meinst also, ja, aber wenigstens bin ich nicht einer von den Menschen, die Sachen bestellt und dann nicht benutzt, aber nicht zurückgibt. Da bin ich auch zu geizig für.
Wäre das so eine Sache, so auch wie Shopping Queen, sowas wie Zurückgebe Queen? Das könntest du dann sein.
Ja,
und
man, aber das wäre ich ja in jeder Folge.
Die Leute kriegen nicht 500 Euro, sondern die kriegen ein paar olle Klamotten und müssen mit 500 Euro wiederkommen. Weil sie Sachen zurückgegeben haben, ohne und damit zur Herausforderung Kassenbon verloren, weiß nicht genau, wo das Geschäft ist.
Aber dann
ist.
Nicht alle Klamotten, neue.
DHL-Laden hat geschlossen, musste es in so eine Post, wie heißen nochmal die?
Packstation. Ja, achso, nee, so, genau. Super gutes Konzept.
Sagen wir das mal, wie habe ich es jetzt genannt? Zurückgabe Queen.
Ja, das klingt auch griffig.
Rückgebkönigin.
Ja.
Retour. Ich arbeite bis nächste Woche. Return
Queen.
Queen.
Vielleicht ist es auch ein guter Podcast.
Oh ja.
So. Wir haben Homecoming geguckt auf Prime. Ich habe nicht aufgepasst. 10 Folgen? 10 Folgen vielleicht? Mhm. 10 Folgen mit, das hat, glaube ich, vor allem unsere Aufmerksamkeit erregt, glaube ich, oder? Mit Julia Roberts.
Ursprünglich, das war das Erste. Und dann gab es so diverse Kritiken und Aufmerksamkeit.
Achso, das habe ich alles nicht gelesen, weil ich ja immer Angst habe, dass ich heimlich die Meinung von jemand anders übernehme. Homecoming of Prime ist im Grunde eine Drama, vielleicht ein bisschen Mystery, aber eigentlich nicht. Was sagst du?
Nö.
Eher Drama, ne?
Ja.
Dramaserie mit Julia Roberts an der Hauptfigur. Es geht im Grunde darum, dass sie als Betreuerin in einer, glaube ich, ausgedachten oder auch, ich bin so unkonzentriert heute. Ich sage erstmal, ich lasse es ausgedacht weg. Es gibt da einen Ort, sowas wie eine Agentur, wo Veteranen wieder zurück ins, also Kriegsveteranen wieder zurück oder aufs Leben, aufs normale Leben vorbereitet werden. Die kommen also nicht aus dem Krieg und dürfen direkt nach Hause gehen.
Na, weil sie PTSD haben.
Genau, sondern kommen in so eine Einrichtung, ist ein altes Bürogebäude, was die super fancy gemacht haben, wo die so vorbereitende Vorstellungsgespräche üben, wo die miteinander sein üben. Genau, Therapiegespräche. Man bekommt, Julia Roberts ist da so ein Counselor, man hört sich, ich habe es auf Englisch gesehen. Und ich glaube, ich habe voll 5 Folgen gesehen, ich glaube, der Hauptclou daran ist, dass das nicht wirklich eine echte, vom Staat finanzierte Agentur für Rückführungen ins Leben zu sein scheint, sondern irgendeine Form von Experiment. Man hat das Gefühl, es geht ja nicht so richtig mit rechten Dingen zu und dass es da um Medikation geht und dass sie diese Veteranen in irgendeiner Form testen oder missbrauchen für Tests. Hast du das Gefühl, ich habe das okay zusammengefasst? Mhm. Fehlt dir noch was?
Ich finde, man könnte auch sagen, dass es so zwei Zeitebenen hat. Das eine ist die Gegenwart und das andere ist 4 Jahre in der Zukunft. In der Gegenwart gibt es dieses, was du gerade beschrieben hast.
Achso, ich dachte, die Zukunft ist das mit dem quadratischen Müll. Genau. Das ist das Jetzt und das andere ist die Vergangenheit.
Nein.
Naja, es gibt 2 Zeitebenen, das stimmt. Eine, wo Julia Roberts Betreuerin oder Psychologin in dieser Einrichtung ist und eine, wo sie relativ runtergerockt in einem Café, in einem Restaurant arbeitet. Das ist später als...
Also genau. Und wo ein Mann im Auftrag des Verteidigungsministeriums eine Beschwerde nachgeht, dass nämlich damals vor 4 Jahren, jetzt in der Gegenwart, dort irgendwelche Leute gegen ihren Willen gehalten wurden und er ermittelt. Genau. Und
diese Ebenen. In der einen ist der Typ, der, da reden wir gleich drüber, wie der ist, der ermittelt und auch versucht, mit ihr zu ermitteln. Auch interessanter Fakt ist, dass Julia Roberts sich in der Zukunft nicht an die Vergangenheit zu erinnern scheint und selber davon ein bisschen überrascht und überfordert ist. Mhm. Das sind diese 2 Ebenen. Punkt. Man kann gar nicht so viel spoilern, weil ich habe 5 Folgen von 10 gesehen und weiß immer noch nicht, was da eigentlich los ist, was ich ganz toll finde. Aber du bist erstmal dran mit sagen, wie du es findest.
Ich habe ja extra nicht gesagt, wie ich es finde.
Weil ich dir heimlich gestern schon beim Spaziergang aufs Maul gedrückt habe.
Genau, und ich wollte, dass das jetzt umso dramatischer wird.
Ja, das dachte ich mir.
Das ist das Tollste, was ich die letzten Jahre gesehen habe.
Es ist unfassbar gut, oder?
Ich bin völlig verliebt in diese Serie. Ich habe hab das alles gesehen, alle 10 Folgen. Ich könnte es jetzt auch spoilern.
Nein, mach nicht.
Nein. Ich finde... alles, ich habe ein bisschen Angst, das überzuverkaufen, weil Leute dann ja so an den Empfangsgeräten vielleicht gerne sagen, so, oh, wenn er so dick, aber vielleicht ist es ich finde alles daran fantastisch. Julia Roberts ist so großartig. Die Geschichte ist ganz toll und es ist spannend, es ist irgendwie auch politisch und aktuell, aber es ist jetzt auch nicht überfrachtet mit irgendwie Bedeutung oder sowas. Ich gehe einmal kurz durch, was alles toll ist, dann können wir im Einzelnen vielleicht noch reden. Okay. Ich finde die Musik großartig, ich finde die Typografie großartig, die Art, wie es gefilmt ist, ist unglaublich, die Architektur, die Kamerafahrten.
Die Schauspieler. Machen wir gleich in Detail. Es geht auch, wie süß verliebt du, so guckst du mich nie
an. Ich bin wirklich so absurd verliebt, dass ich mir wünsche, also zum Beispiel, wenn wir so über die Kamerafahrten reden, ich wünschte, ich könnte mir die so als Videos an die Wand hängen, weil es so toll ist und so besonders. Und selbst wenn man jetzt so sagt, so es gibt ja jetzt inzwischen so ein Streaming-Zeitalter, also es gibt ja schon toll gefilmte Serien und so, das ist nochmal auf eine Art besonders und noch nicht gesehen. Das hat mich wirklich, wirklich, wirklich toll umgehauen.
Weil wir dürfen ja nicht vorher reden und wir halten uns ja auch dran oder wir schicken uns per SMS manchmal so komische 8-deutige Worte, dass man nicht so richtig weiß und dann schreibt der andere, pst. Und ich habe dir, glaube ich, weil ich nicht anders konnte...
es fiel mir auch schwer, mich zurückzuhalten. Ja, ich dachte jetzt nochmal den kleinen nagenden Gedanken, ob es mir... Aber du hattest schon gedacht, dass es mir gefällt. Nee,
weil es schon gut ist, aber ich habe dir tatsächlich schon vor 4 Tagen geschrieben, alter Falter, ich bin total in Awe, das ist toll. Und habe es dir gestern beim Spazieren auch noch gesagt, das darf man alles nicht.
Nein.
Mir geht's ganz genauso. Ich finde, mir fällt nicht eine Sache daran auf, die ich kacke finde. Wie du sagst, Julia Roberts ist super. Es spielen nicht nur, dass die Schauspieler super sind, es spielen auch die coole Typen mit. Zum Beispiel gibt's noch so einen anderen Counselor in diesem Homecoming-Ort. Das ist Ray von Girls, der da schon total super ist bei Girls. Und der ist da, der macht die Bewerbungsgespräche, der übt mit den Insassen Bewerbungsgespräche. Der ist fantastisch, aber der ist auch da genau richtig besetzt. Dann spielt
Obwohl es auch nur eine Nebenrolle ist. Aber
riesengroße Nebenrolle, finde ich. Okay, also nicht zeitlich, sondern immer wenn man den sieht, ist es auf dem Punkt. Der ist fantastisch. Dann spielt dieser super sexy Typ aus Shameless, du hast es nicht gesehen, ne? Ami-Variante von Shameless. Dieser Schreier, also einer der Insassen, der so ein bisschen britische Arbeiterklasse-mäßig aussieht, mit den großen Augen, ist der heiße, auch total kaputte Typ Sohn aus Shameless, der spielt mit. Julia Roberts ist tatsächlich super, super.
Es gibt den Arschloch-Chef, der auch sehr schnell eigentlich als Arschloch-Chef etabliert wird.
Um Gottes Willen, der ist so groß, den Colin.
Genau, Colin. Ich habe mich gefragt, woher ich den kenne.
Ja, kennen wir den?
Aus ganz viel, der ist in ganz vielen Sachen immer so in einzelnen Folgen, der hat aber auch eine ganze Staffel Nurse Jackie mitgespielt, da hat er auch so eine Arschloch-Rolle.
Ah, natürlich, Nurse Jackie.
Da ist er der Arschloch.
Nurse Jackie. Arzt. Oh, Nurse Jackie ist toll. Ja. Besprechen wir nicht einfach nebenbei, guckt unbedingt Nurse Jackie. Ja. Ganz toll. Ich habe ganz vergessen, wie toll ich den finde. Ich finde ihn sogar sexy auf eine weirde Art. Weil das ist nämlich, der ist eine sehr besondere Rolle. Gut, dass du es angesprochen hast. Der ist eigentlich tatsächlich irgendwie böse oder gemein. Der ist der Julia Roberts immer zwingt, keine Gefühle gegenüber diesen diesen Veteranen zu haben, weil es ist ja in irgendeiner Form ein Evil-Experiment. Man weiß bis zur fünften Folge zumindest nicht was. Und der besteht immer sehr darauf, dass da hart durchgezogen wird. Und dennoch hat er eine Komik, die so auf eine so perfekte, weil das Ding ist eigentlich nicht komisch. Es ist tatsächlich Drama. Es ist nicht Dramedy. Es hat humorvolle Momente, aber es ist keine Comedy.
Ja.
Und der ist aber der Einzige, dem so ein 25% Comedy, und zwar dauerhaft Comedy, zugeschrieben werden, die der perfekt macht. Der ist ja immer nur am Telefon. Ne?
Und rennt dabei durch die Gegend. Immer mit so einem Headset,
genau.
Bluetooth oder was das dann ist.
Und immer auf den verschiedensten Locations. Auf dem Kindergeburtstag seiner Tochter, was eine so geile Szene ist, wo der die Schuhe ordnet. Erinnerst du dich dran? Aus irgendeinem Grund, der telefoniert mit Drew Roberts, macht er einen totalen Einlauf wegen was weiß ich. Und währenddessen sortiert er aber winzig kleine Kindersandalen, weil beim Kindergeburtstag vor der Haustür alle ihre Schuhe hingeschmissen haben. Und dann kniet er da, so ein totaler Wichser-Typ, der aber eine Katzennase angemalt hat. Und sortiert dann ganz kleine Sandalen. Und da ist mir fast das Herz geplatzt. Ist der super besetzt, oder?
Ja. Auch und genau auf dieser Grenze, weil das ist natürlich irgendwie eine Karikatur, sowohl der Chef als auch der FBI-Typ.
Ja.
Und trotzdem, und beide nehmen nichts von der Karikatur weg, und trotzdem denkst du nicht so, ach, habe ich schon mal gesehen, kenne ich also ja, man
und
kennt
diese Figuren. Und keiner rutscht auf Bananenschalen aus. Es ist immer kurz bevor es zu albern wird, ist es wieder.
An entscheidenden Stellen wird auch auf Dingen ausgerutscht.
Ja, später noch. Vielleicht nach Folge 5.
Aber auch nicht als komischer Effekt, wobei dieser ist nicht FBI, sondern Verteidigungsministerium.
Ja.
Einer müsstest du auch schon mal gesehen haben, wo er so ganz clumsy irgendwie ungeschickt irgendwo durchbeutelt.
Ja.
Aber genau,
aber nicht
für Comedy
so doll,
gespielt.
Der stolpert vielleicht. Den liebe ich auch, den finde ich auch so toll.
Und ich stell mir das auch schwer vor, das so zu spielen, weil wie gesagt, die Figur, so dieser Bürokrat, der hat auch so eine alberne Brille, die man so hat. Gibt's dafür einen Namen, die so vorne
die Magnet? Vorne schließt, so eine Magnet, ja.
Und so die ersten drei Male denkt man so, ist das ist so ein bisschen albern, dass der das jetzt macht, dass er immer seine Brille so auf und ab ist. Und irgendwann dachte ich so, nee. Figur wird irgendwie lebendig und.
Und das ist, glaube ich, ein Ding. Ich kenn mich mit Brillen nicht aus, aber ich sehe das in Amerika häufiger, so wie diese Telefonhörer, die unten noch so einen Klotz dran haben, dass man das mit der Schulter festhalten kann, wo man denkt, unschön. Aber ich glaube, das ist für so Büroleute oder Leute, die oft Brillen auf- und absetzen müssen, die aber verlieren, ist diese Magnetbrille wirklich ein Ding. Und deswegen fand ich das ein ganz geiles Accessoire sogar. So ein Tristesse. Es ist diese Zukunftsblenden. Naja, Blenden haben erstens ein weirdes Format, so ein Instagram-Format, so ein Quadrat.
Ja.
Und auch so eine triste 80er, 90er Bürofarbe und Tristesse, die ich ganz toll finde.
Ich finde, auf eine Art wirken die vergangenheitig. Auf eine Art sieht diese
total.
Zukunft eher aus wie die Vergangenheit.
Natürlich.
Vor allem auch, weil dieser Typ da in seinem Büro, all die Computergeräte sind eigentlich oll. Und ich dachte erst noch, ob das irgendwie eine Bedeutung hat, dass man nicht genau weiß, gesagt, die Gegenwart, wenn man aufpasst, weiß man genau, dass die Gegenwart in 2018 spielt. Aber so die Zukunft, ich dachte, ob es da noch so einen Twist gibt, so einen Mystery-Twist.
Ja.
Ich spoiler das jetzt mal, weil es ist gar nicht spoiler. Gibt's nicht. Aber es sieht einfach nur so toll aus.
Ja.
Wie das gefilmt ist, hat mich wirklich weggeblasen.
Ich fand's, glaube ich, aber da habe ich nicht so, nenn mir mal Beispiele, weil das habe ich nicht so sehr auf dem Schirm.
Also es gibt ganz oft so Kamerafahrten, die von oben auf dieses Gebäude drauf gucken. Dieses Gebäude ist ohnehin völlig absurd. Also dass die diese Therapieeinrichtung gebaut haben in so ein offensichtlich leerstehendes Bürogebäude.
Genau.
Dadurch ist die Architektur ganz merkwürdig und falsch. Und gleichzeitig ist die, ich weiß gar nicht, aus welcher Epoche das ist. Es ist ganz ungewöhnlich. Mhm. Und es gibt ganz oft Kamerafahrten, die im Grunde von oben dann da drauf gucken. Du fährst mit oben, es gibt gleich in der ersten Folge, gehst du mit Julia Roberts auch eine ganz lange Kamerafahrt durch die ganzen Gebäude.
Mhm.
Und ganz oft siehst du halt wirklich von oben auf diese Leute drauf aus so einer Vogelperspektive. Es gibt eine Szene, ich weiß nicht, ob du, die hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Also ich spoiler gar nicht, ich sag, was passiert, aber gar nicht, wer und warum. Es gibt einen ziemlich entscheidenden Anruf, der diese ganzen Ermittlungen auslöst bei diesem Verteidigungsministerium. Und wir sehen halt, wer da anruft. Und dann für die ganze Zeit fährt die Kamera so aus dieser Perspektive über die Leute hinweg. Du siehst, was die machen. Und ganz am Ende siehst du, wie dieser Anruf da irgendwie abgetippt wird von jemandem, was da gesagt wurde. Wie dieses Abgetippte dann ganz am Ende auf so einem Kopierer ankommt. Und du siehst da das Blatt rausfahren und denkst so, jetzt ist diese wichtige Beschwerde ist da angekommen. Und dann bleibt die Kamera einfach da bei dem Kopierer und du siehst, und es kommt die nächste Beschwerde raus und noch eine Beschwerde und noch eine Beschwerde. Und du hast so, ohne dass irgendjemand ein Wort sagen muss, hast du etabliert, okay, dieser Verwaltungsvorgang ist jetzt abgeschlossen, aber es ist Teil von, was weiß ich, Millionenbeständen. Kein Mensch, das wird gar nicht erklärt, aber du siehst, und gleichzeitig ist es visuell, es ist musikalisch toll, darunter liegt so eine 80er-Jahre-Musik an der Stelle. Sonst ist es ganz oft Filmmusik. Die haben ganz viele alte Filmmusiken genommen,
die sie darunter gelegt haben. Hast du die erkannt oder nur irgendwo?
Habe ich nachgelesen. Ein paar Sachen habe ich auch gesagt. Ich habe einfach nur viel gedacht, das klingt wie so ein alter amerikanischer Film, weil das so ganz viel mit Streicher, großes Orchester.
Super hochwertig.
Ja.
Was wir auch sagen müssen, was ganz ungewöhnlich ist, ist, dass die super kurz sind für eine Dramaserie.
Ja.
24 bis 26 Minuten pro Folge, das ist ja eigentlich klassische Comedy oder so, so Sitcom-Comedy-Länge, was natürlich der Sache unglaublich gut tut. Es gibt keine Minute, in der ich mich langweile. Und was mich vor allem nach diesem schlimmen Spuk im Hochhaus, was wir letzte Woche besprochen haben, was war das?
Hügelhaus.
So nervt ist, dass es bis mindestens zur fünften Folge man nicht so richtig weiß, was da jetzt wirklich passiert. Und es mich aber nicht nervt. Das ist nicht diese Überreizung von viele Serien, so wie auch Lost und dieses Haunting Hill, ballern dir dauernd ein Mysterium nach dem nächsten rüber, so dass man dann so eine komische Überreizung hat und so ein ganz dringendes körperliches Bedürfnis nach Auflösung. Und das hat man da nicht. Es gibt ja auch nur ein Mysterium vermeintlich, so eine große Sache, wo man denkt, da wüsste ich schon gern, was jetzt die Problematik ist. Aber die überreizen es nicht, weil zwischendurch auch einfach schöner Dramakram kommt. Die Beziehung zwischen Julia Roberts und den Insassen, einem Speziellen, die irgendwie in so eine Form von eng sind, die Beziehung zwischen den Insassen untereinander, weil die auch zusammen im Krieg viel erlebt haben. Und nebenbei immer dieses, ich bin schon gespannt, wie das wohl ausgeht, aber es zieht nicht so an mir, kennst du das, wenn das so körperlich wird, dass man denkt, oh bitte.
Oh. Ja, ich finde, es ist, weil wir auch, das ist ja so ein Gag geworden, so mit verschiedenen Zeitebenen zu arbeiten, das kompliziert zu machen. Ich finde, in dieser Art, die machen es genau so, dass es funktioniert. Die geben dir nämlich diese zweite Ebene, dass du da merkst, Moment mal, du ahnst, was da schiefgelaufen ist. Und du hast eigentlich diesen Moment, der einen zieht, wo du denkst, okay, wie kommen wir jetzt von der einen Ebene zu der anderen? Was ist zwischen den beiden Dingen passiert? Und was ist das für ein Mysterium? Aber also es macht dieses Mysterium, aber auf so eine Art, die irgendwie Sinn macht. Du siehst genau, wo sind die Löcher, die jetzt in den nächsten 10 Folgen irgendwie
gefüllt werden. Aber das meine ich, glaube ich. Ja. Erstens gibt es nur ein Mysterium, was auch schon mal schön ist. Und das halten die aufrecht, sodass die Spannung nicht weg ist. Aber sie überdrehen es nicht so, dass man denkt, ich will schneller gucken, ich muss unbedingt wissen. Sodass man auf dem Weg, also dass tatsächlich mal der Weg das Ziel ist und nicht nur das Ziel. Und das ist so befriedigend auf einer Länge von 26 Minuten. Wunderschön. Allein der Anfang mit den Fischen, das fand ich auch schon toll.
Ja.
Wird einfach ein Aquarium gefilmt, aber ja.
Ja, es wird nicht einfach nur ein Aquarium gefilmt.
Ich dachte jetzt, bevor wir so insidermäßig, das mit den Fischen und die Leute wissen, es fängt an mit einer sehr schönen Kamerafahrt über Fische zu Julia Roberts.
Wir sind am Anfang gefühlt im Aquarium drin.
Genau.
Es ist, das kann man vielleicht noch sagen, es wird ganz viel geredet. Es besteht der größte Teil eigentlich aus Gesprächen. Das liegt auch daran, das ist eine Adaption von einem Podcast. Es ist ein fiktiver Podcast über, der heißt auch Homecoming, ist auch ein großer Hit. Und dein Freund David Schwimmer spricht darin den Colin, den Chef.
Echt? Ach, wobei, der kann auch so ein bisschen albern, das kann der bestimmt ganz gut.
Und da machen die das halt alles auf der Podcast tut so, als besteht der nur aus so Tondokumenten. Das heißt, da hörst du zum Beispiel diese mitgeschnittenen Gespräche zwischen Julia Roberts und ihren Patienten.
Ah, okay.
Oder du hörst diese Telefongespräche zwischen ihr und ihrem Chef. Deswegen ist das so viel gesprächsorientiert. Das ist
mir
eigentlich
gar nicht
ganz
aufgefallen.
Viel
es ist so
Dialoge.
Gut, dass es mir nicht aufgefallen ist.
Nee, weil es unglaublich, also einmal ist es super geschrieben, super gespielt und dann halt wirklich inszeniert, dass du da einfach auch Leuten, ich habe jetzt ja auch nicht mitgestoppt, ob du da 10 Minuten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch mal 10 Minuten zuguckt, wie Julia Roberts und Walter Cruz.
Nee, ich glaube 10 Minuten nicht, aber ist ja egal.
Aber es ist viel. Es ist viel einfach Gespräche, aber es passieren Sachen, es ist
wie gut die auch ist, wie gut Julia Roberts gealtert ist. Die sieht aus, was sicher nicht stimmt, aber als wenn die nichts gemacht hätte, sondern sie sieht einfach aus wie eine schon deutlich ältere Variante von Pretty Woman.
Sah die nicht immer schon aus, als ob sie sich die Lippen gemacht hätte? Die hat ja so Lippen.
Ja, das sind echte Lippen, glaube ich. Aber du könntest ja auch falten. Ich meine, jemand, der Julia Roberts ist, für die ist es, glaube ich, schwer zu altern, weil die der heiße Feger der 90er ist. Aber dieses Alter steht der wahnsinnig gut. Die hat all diese charmanten kindischen, albernen Julia Roberts-Haftigkeiten, die aus mindestens in Pretty Woman, hat die immer noch so den ganz kleinen Schalk im Nacken, kann sexy, kann unsicher, kann alles,
und kann
meine
aber
Fresse.
Auch wahnsinnig runtergerockt. Also dieses in 4 Jahren der Zukunft, sie sieht so überzeugend
müde,
fertig.
Ja, genau.
Ja, müde. Ja, nee, ja. Das ist das, also, aber auch da gar nicht so dick aufgetragen.
Exakt, man denkt nicht, ach, jetzt haben sie die schöne Frau müde geschminkt. Und man denkt, Julia Roberts hat es aber auch nicht leicht in der Zukunft.
Ja.
Es ist so geil, ne?
Es ist unglaublich.
Das ist auch gut.
Ich könnte jetzt über diese ganzen Details noch schwärmen, was irgendwie albern ist, weil ich finde die Typografie so geil. Das ist so ein bisschen so eine altmodische amerikanische Spielfilm-Typografie mit so riesigen Buchstaben.
Nein, weißt du, wie das ist? Wie diese 70s The Strip. Nee, was ist denn das, was wir geguckt haben? Wir haben irgend so eine, es ist so ein bisschen Fargo-mäßig und es ist ein bisschen, wie hieß dann das mit dem Zwillingsbruder und James Franco, diese Koks-Geschichte in New York in den 70ern, ja. Da wurde nämlich auch die Folge immer in so einem, oben eine große Schrift, unten eine große Schrift, dazwischen so ein Strich, also ein klassisches 70s Typo.
Der Macher, müssen wir noch sagen, der Regisseur ist, heißt Sam Esmail und ist der heiße Scheiß, weil der auch Mr. Robot macht.
Ah ja, das ist natürlich auch geil.
Und der hatte auch, ich habe alles darüber gelesen. Der sagte auch so, seine Referenz war so ein bisschen Hitchcock und ich finde, es wirkt wirklich in der Größe, wie das irgendwie inszeniert ist, mit dieser absurden Orchestermusik darunter, wirkt es so. Dieser Gag mit den verschiedenen Größenformaten, dass diese eine Zeitebene so quadratisch ist, das hat alles auch noch eine Bedeutung.
Ich habe mich nämlich ein bisschen gefragt, ich meine, es sieht super aus, aber warum? Und habe es dann trotzdem nicht in Frage gestellt, weil ich dachte, es ist mir eigentlich egal, sieht gut aus. Das kriegt noch was.
Ich finde aber auch, ich habe dann auf diesen ganzen Scheiß irgendwann so geachtet, das hat so lustige Unschärfeeffekte.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Die Sachen sind generell auch in der, also nicht nur in der Zukunft, sondern in der, wie heißt das?
Gegenwart ist ja, das andere.
In beiden Formaten ist immer nur die Mitte sehr scharf und die Ränder ganz leicht verschwommen. Ich dachte kurz, mein Netflix ist kaputt, aber dann merkte ich, es ist ein
Das
Ding.
Ist schön. Ich dachte kurz, meine Augen sind kaputt. Aber das Lustige ist, das andere, worüber wir gleich noch reden, hat auch unschärfe Effekte, aber ganz anders. Diese sind irgendwie faszinierend, merkwürdig, ungewöhnlich. Man könnte sich jetzt auch erklären, warum es so ist, wenn man das alles gesehen hat, aber ist auch wurscht. Ist das einfach,
muss man nicht.
Einfach ganz großartig.
Und all diese Größe auf 26 Minuten, sorry, aber das flasht mich immer noch. Das ist so eine ungewöhnliches Zeitformat für sowas. Ja. Drama ist immer 45 oder sogar mal eine Stunde und die schaffen das in der gleichen Länge wie eine Folge Friends zu machen. Und man hat danach ich finde auch, das Beste dieses Jahres. Das letzte Mal war ich so geflasht von Handmaid's Tale. Nee, längeren Jahres.
Ich muss aber auch sagen, für mich waren das nicht irgendwie 10 kurze Folgen, sondern ich habe halt einen 5-stündigen Film geguckt.
Ah, du hast richtig gebinged. Ja. Es ist unfucking fassbar. Ja. Super, super.
Hast du das schon gesehen, wenn wenn dieser Typ, dieser vom Verteidigungsministerium da unten durchs Archiv geht, durch diesen Keller und da die ganzen Lampen angehen, wo er hingeht? Ist jetzt ein bisschen sinnlos, weil man kann es nicht wirklich beschreiben.
Man kann es beschreiben. Es ist ein riesiges Archiv und um Strom zu sparen oder so, ist wahrscheinlich auch ein klassisches Ami-Ding, ist nicht der ganze Laden beleuchtet, sondern hat einen Bewegungsmelder und der so alle, weiß ich nicht, 5 Meter geht eine andere Lampe an, damit dann nicht alle Lampen
aber
an sind.
Aber wie fucking geil sieht das aus?
Es sieht unfassbar toll aus. Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob das richtig ist, weil es geht die Lampe immer für eine Sekunde aus. Für eine Sekunde bist du dann so im Dunkeln oder eine halbe Sekunde.
Ja.
Der Techniker an mir dachte, warum nicht überlappen, 2 Lampen gleichzeitig und dann, aber gut, das ist jetzt ein sehr technisches, da rede ich dann mit der Ausstattung nochmal.
Ich dachte, mit dem Techniker in dir redest du nochmal. Wäre das nicht einfacher?
Ich glaube, da muss ich kurz bei der Ausstattung anrufen und sagen, bei aller Liebe, diese eine Sache, ich finde, 2 Lampen sollten sich überschneiden, besser als das eine ausgeht, weil wenn du so ein, wie heißt das, ich wollte gerade sagen, wie heißt das, Spastiker? Wenn man so spastische Anfälle kriegt durch so Lichtgeschichten, dann ist das problematisch dann im Archiv, sage ich dir, wie es ist.
Aber da sind ja noch ganz andere Sachen problematisch.
Ja, aber wenn du spastische Anfälle bekommst, ist das auch problematisch. Sorry.
Ja, gut. Es hat noch, über den Inhalt zu reden ist ein bisschen schwer, weil wir es ja nicht spoilern wollen und weil du auch noch gar nicht so richtig weißt, worum es geht. Aber ich finde das halt, ich finde das schön, weil das einfach diese Ebene hat. Es geht tatsächlich um die Frage, wie gehen wir dann mit Soldaten um, wenn die dann aus dem Krieg zurückkommen und eigentlich irgendwie kaputt sind. Am Anfang denkt man ja auch, das ist ja eine gute Idee, dass die das irgendwie so...
Ja, als man denen noch glaubt, dass es tatsächlich um so eine Rückführung geht, denkt man auch, wie nett von denen.
Genau. Und ich finde, es hat dadurch, ohne dass das jetzt so ein irgendwie 1:1 eine Message hat oder so, hat es aber so eine Ebene, was ich mir so oft wünschen würde, auch in deutschen Sachen, also wo du denkst, okay, ich erkenne, dass sich hier jetzt jemand einfach einen interessanten Plot ausgedacht hat, der aber so angedockt ist an Dinge, die einfach wirklich gerade aktuell passieren und die real sind.
Aber nicht zu stark.
Na, ich finde genau richtig.
Nee, das, ja, das nee, auch noch, es ist genau richtig. Ja. Ich meine, dass man sich das generell wünscht. Hm. Weil manchmal sind Serien dann auch überambitioniert und denken, oh, wir müssen das zum Thema machen und dann wird es durchgezogen. Deswegen hatte ich doch, war es letzte Folge, wo ich von dieser einen Staffel, die letzte, vorletzte Staffel American Horror Story geschwärmt habe, wo die das ganze Thema Horror um diese Wahl von Trump gemacht haben. Ja. Und das ist eine, vielleicht wäre das was für dich. Das, das ist nicht so richtig gruselig. Es ist aber viel mit so... das ist, da ist ein lesbisches Pärchen die Hauptrolle. Egal, ich könnte mir vorstellen, dass du es gut findest. Nein, es ist sehr... Ach, egal. Also unterm Strich sind wir tatsächlich... Oh, es ist toll, dass du es auch gut findest. Oh Gott, musst du dich zusammengerissen haben gestern, als ich heimlich gesagt habe, ich kann nicht anders.
Aber ich bin wirklich in einem so absurden Maße verliebt, dass ich wirklich mehrere Szenen jetzt nachträglich mir nochmal angeguckt habe, einfach weil diese Kamerafahrten so geil sind, weil die Musik so geil ist. Und ich glaube, ich werde das in absehbarer Zeit alles von vorne bis hinten nochmal durchgucken. Ja. Es gibt eine zweite Staffel.
Oh, geil. Das ist wirklich so befriedigend. Ja, perfekt, Mann, aber noch nicht jetzt. Die ist in Arbeit.
Die ist in Arbeit. Und der Typ, der Regisseur, dreht jetzt erst nochmal die letzte Staffel von Mr. Robot. Also insofern weiß ich gar nicht.
Hat der, hat das ein, wie werde ich wohl das Ende finden? Ist das auch noch auf eine coole, ist es befriedigend oder ist es sehr starke Cliffhanger zur zweiten Staffel? Das nervt mich nämlich wie Sau.
Es ist perfekt. Es ist, es ist befriedigend.
Ja.
Mit Bonus-Cliffhanger.
Ja. Oh Gott, das klingt, als wäre es die perfekte Serie von allen auf der Welt. Ja, also wenn das so ein gutes Ende
ist. Wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, man könnte über so viele Sachen reden, was alles unter dem Abspann noch passiert. Ich hasse ja an der Stelle jetzt Amazon dafür, Amazon blendet ja unten dann auch schon ein, wenn der Abspann läuft, zur nächsten Folge springen. Wahrscheinlich klickst du dann einfach auf Ja.
Ich habe das bei, ich glaube, ich habe es Netflix, man geht ja automatisch zur nächsten Folge und das habe ich ausgestellt, weil man dann beim Einschlafen oft aus Versehen drei Staffeln irgendwas guckt und morgens um 11 aufwacht zur letzten Staffel. Und bei Amazon, ich habe den Abspann, glaube ich, nicht angeguckt. So leidenschaftlich war ich jetzt nicht.
Die sind ganz großartig, weil die Handlung geht noch weiter.
Ach, fuck. Scheiße. Wirklich? Ja. Aber nicht relevant.
Bis auf die letzte Folge nicht relevant.
Ah, okay, gut zu wissen.
Aber ganz toll, dass die Kamera einfach irgendwie weiter schwenkt oder einfach nur stehen bleibt und du noch siehst, dass dann einfach in der Situation Leute durchs Bild laufen und Autos da.
Weißt du? So, ich muss lachen, weil meine Freundin Anke an einer so einer Sache mal ganz dramatisch gescheitert ist beim Staffel- oder Forever-Finale von Dexter. Dexter war nicht so deins. Und ich weiß auch nicht mehr genau, aber ich sag's jetzt einfach, oder ist doch egal. Jetzt kann ich das spoilern? Ausgehen? Ja, im Grunde.
Ja, sollen die Leute, die es interessiert, jetzt halt 15 Sekunden.
Genau. Das geht, glaube ich, irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr so genau so aus, dass man denkt, dass der stirbt und dann kommt ein Abspann oder nee, dann kommt, glaube ich, nur 2 Sekunden schwarz und Anke dachte, ach wie ärgerlich, jetzt ist der tot und macht aus und nach diesen 2 Sekunden schwarz ist aber klar, ah, der ist gar nicht tot und Anke, ich weiß noch, wie wir drüber sprachen und Anke, das ist so schade, fand, dass der gestorben ist.
Aber dachte, seien wir ehrlich, es könnte dir auch bis passieren.
Zu Ende. Exakt, deswegen bin ich gerade so ein bisschen gut, dass du es gesagt hast. Ich würde das zu Ende gucken und dann ein ganz anderes Ende vor Augen haben.
Aber guck's auch sonst einfach mal, weil es ist total schön, wie das dann einfach noch so, also bei 9 von 10 Folgen ist es komplett egal, außer dass ich glücklich davor sitze und denke, ach, und die Typografie, die Musik, ach, und da rennen jetzt noch Leute durch. Und jetzt habe ich noch 4 Folgen, die ich gucken kann.
Oh, Süßi!
Ja, ich bin sehr glücklich.
Ja, ich auch. Ich bin wirklich, alles daran befriedigt mich. Es gibt nicht eine Länge für mich, nichts eins, wo ich denke, ja, das ist ein bisschen komisch. Sondern du guckst 24 Minuten, von denen dich 24 Minuten total kriegen.
Ja.
Oh, wir empfehlen das sehr. Homecoming auf Prime. Komm mit zu Bodyguard.
Komm mit zu Bodyguard.
Bodyguard auf Netflix. Ach, du musst das zusammenfassen, weil ich eine kleine Problematik hatte.
Sag nochmal, wie deine Zusammenfassung war.
Meine Zusammenfassung war Afghanistan, Afghanistan.
Ich probiere das mal. Bodyguard ist eine sechsteiliger britischer Thriller. Du machst hier. So.
Ach, ich wollte, ohne dass du es merkst, der Anja geheime Zeichen machen, ob sie bitte meine E-Zigarette hier reinschmuggeln könnte. Das hat ja gut funktioniert. Ach, scheiße.
Weil Anja, komm, wir geben voll Anja die Schuld. Weil Anja hat das nicht früher, du hast jetzt gepeilt. Minutenlang hast du hier rumgestikuliert.
Ich habe super übersichtliche Zeichen gemacht, nämlich Raucherzeichen und geh mal darüber und komm mal wieder damit. Hättest du gewusst, was ich will?
Jetzt, wenn du es so erklärst, nicht.
Aber ich habe so gemacht und so.
Dachte, Lippenstift, geh mal in den Laden, gib mal meinen Lippenstift zurück.
Bring mal meinen Lippenstift. Hallo Penny. Dankeschön. Penny, du musst wieder rausgehen. Der Markus Kafka stirbt sonst an einer Hundeallergie. Das wird ganz schlimm dann. Danke, Markus.
Sechsteiliger britischer Thriller.
Ja,
Bodyguard. Hauptperson ist David Budd, kommt auch aus dem Afghanistan-Krieg, hat auch PTSD, hält das aber ganz gut geheim und hat deswegen einen Job bei der Polizei. Und also die erste Szene ist, dass er in einem Zug nach London einen großen Terroranschlag verhindert, wo sich eine Frau mit so einem Sprengstoffgürtel sich und den Zug in die Luft sprengen wollte. Und er das auf eine sehr intensive Art, diese Situation, entschärft. Er ist der große Held danach, darf keiner wissen, dass er das war, damit er nicht irgendwie gefährdet ist oder sowas, aber er ist der große Held und wird dann der persönliche Bodyguard von der Innenministerin. Was insofern ein bisschen heikel ist, weil die Innenministerin ist so eine ganz taffe, die für Irakkrieg, für Afghanistankrieg und sowas war und eigentlich auch sagt, wir müssen uns dafür nichts entschuldigen, was wir da gemacht haben. Und er so als kaputter Soldat sagte,
auch gut was sagen.
Und sie so ganz tough und auch diese Terroranschläge, die es da gerade gibt, nutzen will, um so richtig die Gesetze zu verschärfen, keine Privatsphäre mehr, sowas alles.
Genau.
Sie ist dadurch sehr bedroht, er bewacht sie und ist so ein bisschen in diesem Konflikt, dass er eigentlich jemanden bewacht, den er total ablehnt und halt auch noch kaputt ist vom PTSD. Und das ist jetzt einfach ein sechsteiliger Thriller, der sich im Grunde darum dreht, um die Beziehung der beiden, darum, wie er es schafft, sie zu schützen.
Kann man das schon noch ein bisschen verraten? Weil ich finde, das ist ein ganz relevanten Trick.
Was denn?
Die Beziehung zwischen den beiden.
Naja, es ist jetzt nicht so unglaublich überraschend, dass der Bodyguard und die Frau...
Ich war ein bisschen überrascht. Das ist wirklich so.
Das wäre wahrscheinlich die einzige Serie sonst mit einem männlichen Bodyguard, der eine...
Das ist immer so, das gibt's keine Filme und einen darüber, wo ein Bodyguard einfach nur ein Bodyguard ist und nicht gleich mit der Typ Bodyguardin Person.
Müssen wir unsere Hörer mal fragen. Ich bin da jetzt ja auch nicht...
Du hast da übrigens ein Fussel am Hemd, das macht mich wahnsinnig. Mach das mal weg. Das macht mich ganz verrückt.
Willst du haben?
Was ist das? Ist nur ein Fussel. Ja, leg ruhig hin, vielleicht für später. Lass mal hier, schmeiß mal aus nicht gleich
Bauchnabel
weg.
Aus dem Bauchnabel könnte
sein. Der sieht doch aus. Das riecht auch ein bisschen. Wird aus dem Bauchnabel sein. Ja, ja, ja. Entschuldige, ich wollte es nicht kaputt machen, aber ich war wirklich ein bisschen überrascht und dachte, ach, gucke. Ja, also die haben auch noch so eine romantische, da wird auch noch so eine romantische Geschichte draus.
Das finde ich so ein bisschen Standard. Ist aber nicht schlimm, weil es ist auch so ein bisschen so ein Standard. Thriller? Achso, ich darf noch nicht warten. Sekunde. Habe ich alles erzählt? Es gibt so, was so ein bisschen mitschwingt in dieser ganzen Frage, sonst wird sie bedroht. Achso, es gibt den großen Plot, dass sie wahnsinnig ehrgeizig ist und ihre Kollegen verdächtigen sie, dass sie eigentlich Premierminister werden will. Mhm. Und es gibt ganz viele Intrigen und angenommene Intrigen und vielleicht Intrigen könnte eine sein, aber weiß nicht, um ihren Job, um wer versucht, wen übers Ohr zu hauen. Und ist in der Hinsicht so ein klassischer Thriller. Und es gibt so diese psychologische Subebene noch, dass man gar nicht weiß, ob dieser Bodyguard sie eigentlich wirklich beschützen will oder ob der nicht im Grunde vielleicht auf die Gelegenheit wartet, sie selber umzubringen.
Und dann hat er auch noch eine fast Ex-Frau, in die er eigentlich noch verliebt ist und zwei Kinder. Das ist noch so ein bisschen der persönliche...
Ja. Sechsmal eine Stunde und jetzt sagst du, wie du es fandst.
Es ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, dass das objektiv betrachtet ganz gut ist. Mich hat nicht viel genervt oder geärgert, aber es ist so gar nicht mein Genre. Es ist ein bisschen PPK.
Ja.
Was ist bedeutet Pistolen, Polizeipistolenkrimi war PPK, ne? Was hatte ich mir da ausgedacht? Ich glaube, Polizeipistolen, also genau diese Sachen finden statt. Es wird gerannt, es gibt Pistolen, es gibt Polizei. Und das ist nicht so richtig meins. Das berührt mich einfach nicht. Insofern war ich so ein bisschen dankbar für die Ebene, die aber auch jetzt nicht schon in der ersten Folge kommt, dass die auch noch so ein bisschen in Love sind und dann zu verstehen, also ich finde den Plot insofern ganz angenehm gedreht, dass es eben nicht nur Rennen und Bomben und Pistolen ist, sondern dass man eben, wie du schon zusammengefasst hast, nicht so, also das interessant findet, dass er aus dem Krieg kommt und sie so pro Krieg ist und er sie aber beschützen muss. Das ist tatsächlich irgendwie ein ganz geiler Dreh. Dann on top noch so ein bisschen was mit Love, finde ich auch ganz gut. Aber in mir ist keine Leidenschaft aufgekommen, aber auch keine Leidenschaft in die andere Richtung. Okay. Also ich fand das nicht kacke, es ist auch nicht schlimm. Ich habe es auf Deutsch geguckt, weil ich sonst dachte, ich kapiere gar nichts. Das ist auch nicht groß schlimm.
Er ist Schotte, was das auch nicht
einfacher
sehr,
macht, ne?
Nein, aber interessant macht.
Mhm. Ich habe auch kaum was aufgeschrieben. Ich fand, winziger, egaler Fakt, ich war ein bisschen geflasht, dass viele Frauen Hauptpersonen sind, auch rein politisch. Also allein die Innenministerin ganz am Anfang ist sowohl die Leitende bei dem großen Zug-Terroranschlag, bevorstehenden Terroranschlag, ist sowohl die Hauptperson, Bombenentschärferin, eine Frau, die Haupteinsatzleiterin, eine Frau, die Innenministerin.
Die Polizeichefin.
Das finde ich irgendwie ein bisschen sexy, angenehm, modern. Es wird aber nicht thematisiert im Sinne von, guck mal, wie modern, sondern es hat so eine geile, ja gut, Frauen haben auch Führungspositionen. Mhm. Ich bin so eigentlich gar nicht. Es ist mir aber aufgefallen, es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde den Typen sexy, aber es ist, das ist sowas, wo ich denke, ich habe jetzt 3 Folgen gesehen, wobei die 3. Folge ist tatsächlich recht, ist ein Gamechanger. Da könnte man fast doch noch weiter gucken wollen. Aber eigentlich war ich kurz davor zu sagen, ja, ich glaube, das ist gut, aber mich kriegt's nicht. Mhm. Deswegen musst du, ich habe auch nicht so richtig viel mehr dazu zu sagen, weil ich so ein bisschen.
Ich glaube, wir müssen noch mal kurz sagen, wer der Schauspieler ist von David Budd. Der heißt Richard Madden und alle außer uns kennen ihn aus Game of Thrones.
Anja nickt. Meine Glotzbegleitung hat auch gesagt, das ist doch der aus Game of Thrones. Und dann sagte ich, der einzige, den ich kenne aus Game of Thrones, ist der mit dem Winter und mit den Locken und habe meine Begleitung angeschrien und gesagt, nein, das ist ein anderer. Oh, da muss ich mich vielleicht nochmal entschuldigen. Christoph, an dieser Stelle, entschuldige, da hattest du recht gehabt. Sonst ist es nicht so oft. Ja, ich habe wirklich so rumgemeckert,
Den finde ich aber auch schwierig, weil der so ein unfassbarer Schönling ist, weil der halt...
Nee, der hat ein bisschen was Neandertalhaftes, das macht's gut. Der ist nicht so unfassbar, der ist schon so ein bisschen...
Kannst du nicht nee sagen, wenn ich sage...
Aber achte mal, der hat so was Grobschlächtiges.
Also spätestens in Folge 6 ist auch das ganze, die ganze Pomade aus den Haaren endgültig aus ihm raus explodiert.
Ich wollte gerade sagen, der leidet ja viel. Der wird ja viel geschossen und explodiert.
Das ist mir, ich weiß auch nicht, ob der so
der ist so überambitioniert.
Aber das ist alles, das ist so meine Kritik dran. Ja. Also ich finde, das funktioniert, es ist PPK, es ist nur so halb, weil eigentlich ist es wirklich dieses Genre, so ein Paranoia, kann es wirklich sein, dass alle sich verschworen haben gegen diese Innenministerin? Oder hat sich die Innenministerin verschworen gegen alle? Ja. So diese ganze Paranoia. Wem kannst du trauen? Wer fällt
aber
wem in den Rücken?
Aber P ist ja auch Paranoia. In dem Fall könnte ja nicht Polizei, PPK Politik, könnte Paranoia.
Paranoia, Politik.
Oh, Politik, Kram. Paranoia, Krimi.
Krimi.
Und Pistolen, PPPK.
Kriller?
PPPK wäre das. Politik, Paranoia, Pistolen. Es fehlen
ein bisschen die Bomben. Es sind Bomben an der Pompen. Stelle nicht ganz. Pompen sind nicht ganz
also PPPK ist es.
Ich muss mal kurz ein bisschen was erzählen.
Ja, mach Wikipedia. Ich habe ja eh nicht so viel dazu zu sagen.
Das Ding ist unfassbar erfolgreich in Großbritannien. Das ist die meistgesehene BBC-Dramaserie der letzten, wie viele Jahre. Die haben das alles geguckt. Es gibt auch eine lustige Diskussion darum, weil das ganz viele Leute in der Mediathek geguckt haben, die der iPlayer heißt, und also nicht live. Und weil es ja in Folge 3 tatsächlich einen großen Gamechanger gibt, gab es dann eine ganz große Diskussion, weil entsprechend darüber berichtet wurde, so hätte man da nicht Spoilerwarnung machen müssen, die ganzen Leute, die es nicht live im Fernsehen gesehen haben, sondern weil so viele inzwischen und so. Riesenerfolg. Es ist geschrieben von dem gleichen Typen, dessen Namen habe ich mir aufgeschrieben, gucke ich so, Jet Mercurio, der auch Line of Duty geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob wir da mit Bastian Pastewka drüber geredet haben, der ist jedenfalls ganz großer Fan, auch so ein, das ist wirklich so ein PPK. Und das habe ich damals gesehen ein bisschen was und das hat mich aus dem gleichen Grund genervt. Das ist so dick aufgetragen. Also gar nicht, dass die Story finde ich muss so dick aufgetragen sein, dass du wirklich dich zwischendurch fragst, kann es sein, dass sich der Geheimdienst, alle Politiker, dass die alle sich verschworen haben? Das finde ich völlig okay, weil das ist so das Genre.
Das auch ganz angenehm.
Aber es ist so...
Na ja,
plakativ ist alles. Jede Szene ist so in your face. Der arbeitet auch ganz viel mit Unschärfe. Mhm. Aber es ist so richtig, dass ich die ganze Zeit dachte so, oh, guck mal, jetzt hat er aber, dass du nur das Gesicht scharf siehst und alles andere unscharf ist.
Ja, der will einem damit dann was sagen. Während
es ist die ganze Zeit so ein Angeber-Effekt. Mhm. Und guck mal, wie ich das spiele und guck mal, wie wir das hier inszenieren. Das ist mir alles...
Der Typ ist ein bisschen wenig vielschichtig. Er spielt genau so, wie man, also jetzt der Bodyguard-Typ, wie man das denkt. Ein bisschen so überprofessionell. Ja, aber... es gab so einen schönen Moment, wo sie ihn irgendwie anmacht und vor seinen Augen einfach masturbiert und das war kurz so ein Moment, wo ich dachte, finde ich irgendwie nice, weil sie auch nicht super, super, super hot ist. Die ist so eine genau richtig, finde ich fast nachvollziehbar, die könnte schon auch Innenministerin sein. Die steht dann da mit so einer halbwegs engen Hose, die aber auch nicht so, Baby. Und da fand ich es irgendwie toll, dass so eine angenehme Durchschnittsfrau die Hand in die Hose steckt, um dem Typen scharf zu machen. Das mochte ich. Er ist aber schon, wie du sagst, Schönling auf so eine neandertalhafte Art. Und da wird viel...
Entschuldigung, ist der nicht in Neandertaler genug?
Ja, ist er auch nicht, aber ich mag nicht, dass er auch so überambitioniert ist. Der schmeißt sich ja dauernd in Bomben rein, wo man denkt, warte mal kurz, ich glaube, jemand anders ist zuständig dafür.
Aber das ist doch die Rolle.
Ja, aber das finde ich so ein bisschen oll. Also so ein Personenschützer weiß ja auch, im besten Fall, wie weit man gehen kann.
Ja,
ein paar
weiß,
Mal rettet
alle,
er damit
dass
Ärsche.
Alle anderen Deppen sind, wenn er sich da nicht reinstürzt und alle
genau,
tot.
Und das nervt so ein bisschen. Dass
ja gut,
man so
aber
denkt,
das ist die...
Ja, aber das ist so die Aussage immer so, oh, alles muss man selber machen. Und dann rennt er so aus 5 Kilometer Entfernung in Bomben rein, obwohl 3 Leute direkt neben der und so weiter und so fort. Da denke ich immer so, oh, komm mal runter. Du wirst ja auch bezahlt, wenn du ein bisschen weniger machst. Das ist
du
so
hättest
die,
ihn so zur Seite genommen.
Und der ist, ich springe genauso hoch, wie ich muss. Verstehst du? Und der nicht. Und ich finde, es würde auch für ihn reichen, so hoch zu springen,
aber
wie er muss.
Wirst du auch nicht Bodyguardin vom Innenminister?
Ich hatte diverse Anfragen. Und okay. Dann habe ich gesagt, nee, ich stehe erst um 11 auf. Und ich glaube, dass man teilweise früher aufstehen muss für
ja,
ein Bodyguard-Ding.
Ja, das kann sein, ja.
Sonst von der Schnelligkeit der Wieselhaftigkeit.
Ja, ja, oh, wieselhaft bist du wie kein
Oder
Zweite.
Oder ich wäre
ja.
kein schlechter Personenschützer.
Es gibt Wiesel, die sind neidisch auf deine Wieselhaftigkeit.
Ich weiß. Hm. Und ich wäre unauffällig wie Sau. Niemand würde denken, dass ich der Personenschützer bin.
Die würden dich gar nicht sehen.
Boah, was ich wieseln könnte zu den Bomben. Hin und zurück, bam, bam.
Aber es liegt an dieser 11 Uhr Aufstehsache, oder was?
Das ist im Grunde das Hauptproblem. Und London. Gut, ich kenne mich aus in London. Hm. Nee. Ja, es ist,
Ich fand's okay. Mir war das irgendwie alles ein bisschen dicke. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Es hat dann in der Mitte so, keine Ahnung, Folgen 3, 4, 5 hat's wirklich so einen Sog, wo ich da, ich hab's auch alles zu Ende geguckt, wo ich dachte so, okay, jetzt will ich's auch wissen, jetzt ist es spannend. Es ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber es ist spannend, es ist ja schon schön. Ich kapiere nicht, warum die Leute in England so darauf abgegangen sind.
Na, auch in Deutschland, ich höre aus allen Seiten, musste gucken, supergeil,
Nee, das kapiere ich nicht. Nee, und ich nicht. Es gibt dann schon mehrere, wie der Engländer sagt, Plotholes. Also es sind dann schon größere Fragezeichen, die man so an die Geschichte hat. Und die letzte Folge ist ein bisschen ärgerlich.
Ah. Unser Deal ist ja immer ein bisschen 2 Folgen, mindestens 3 wären schon schön, das anzugucken von der Serie, die auch wenn sie einen nicht kriegt, dass man so ein bisschen, und mein Deal ist auch, ich finde nach der 2., 3. Folge muss es mich kriegen und wenn nicht, ist es nicht gut, nicht in meiner Welt. Und ich hatte nach 2 Folgen, war ich echt so, ach komm, ich glaube 2 Folgen reichen jetzt für mich, um klarzumachen, dass es nicht mein Genre ist. Hab dann auf deine Empfehlung und weil ich noch so ein Stündchen Zeit hatte, tatsächlich die 3. geguckt und dachte dann, ich hatte dann nicht mehr viel Zeit, um noch eine 4. zu gucken, aber die 3. hatte mich tatsächlich wegen dem Gamechanger, genau, das ist ein bisschen wie bei The Sinner, das war ja auch so 2, 3 Folgen nicht so geil und ab der 4.
Gesehen, oder?
Doch, wir haben es besprochen, aber du fandest es nicht so gut und du hast auch nicht weitergeguckt. Mit Jessica Biel, die ganze Zeit so ein trauriges Riechen war. Ja, aber das hat in der 4. zu spät tatsächlich, in der 4., 5. Folge auch nochmal, wo man so dachte, wow, das dauert zu lange und das macht Bodyguard ganz gut, gerade wenn man denkt, nö, ist nicht meins, passiert nochmal was.
Ja.
Und also guckt ruhig mal, wenn ihr nicht sicher seid, zur 3. Folge, aber ich kapiere den Hype auch nicht.
Wem sein Genre das ist, soll sich das ruhig angucken.
Vielleicht liegt's daran, ne? Manchmal kann ich es überhaupt nicht einschätzen, ob ich nur, weil es nicht mein Genre ist. Ich war noch nie so ratlos auf jeden Fall.
Oh, okay.
Na, im Sinne von, es gibt nichts zu meckern, aber auch nichts Gutes zu sagen. Jetzt kann ich gerade gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Zumal es ja eh immer eine persönliche Einschätzung
ist. Aber wenn man für alle, die es dann vielleicht zu Ende geguckt haben, wenn man vielleicht die letzte Folge auf die Hälfte der Zeit gekürzt hätte, wäre ich wirklich ein bisschen weniger unglücklich daraus gegangen. Aber das nur für alle, die es dann irgendwie... Guckt euch das ruhig an.
Ja, Netflix. Aber guckt eigentlich lieber Homecoming.
Na, gar kein Vergleich.
Nein, oh Gott, entschuldige, ich wollte nur noch mal zusammenfassen. Mein Fehler.
Noch was aufgeschrieben dazu, warte. Nee. Aber komisch, dass die Leute das alle...
Naja, die Leute mögen aber auch PPK so gerne. Und diese Art von Spannung mögen die Leute. Ich kapiere es auch nicht. Mich langweilt das immer. Aber ich bin auch mehr so ein Dramatyp. Drama und Mystery sind meine 2 Lieblingsgenres. Und das ist jetzt nun wieder noch so richtig.
Ja.
Na, sollen die Leute das doch gucken, meine Güte.
Wir haben nichts dagegen.
Naja, nee. Oh Gott, habe ich.
Wie viel haben wir jetzt?
Stress vor der Hausaufgabe. Nee, wir sind schon.
Hast du Stress vor der Hausaufgabe?
Ein bisschen. Ich habe ja eine DIN A4-Seite aufgeschrieben, weil ich musste ja richtig diesmal einen wissenschaftlichen Vortrag halten, hast du mir im Grunde gesagt. Und das hat es ein bisschen schwierig gemacht. Soll ich damit mal anfangen, wie ich es schon mal anmoderiert habe? Ich sollte auf dem WDR Quarks, das Wissenschaftsmagazin, heißt das so, Wissenschaftsmagazin gucken zum Thema Aluminium, weil ich ja halbgares Aluminium. Aluminium. Was hast du gesagt, heißt das auf Englisch? Aluminium?
Aluminium.
Aluminium.
Auf amerikanisch.
Und auf britisch?
Aluminium.
Aluminium.
Und auf deutsch Aluminium.
Oder
Ich krieg dich dahin noch, dass du nicht mehr weißt, wie es auf deutsch heißt.
Du kriegst mich dahin. Zum Thema Aluminium, weil ich neulich große Töne gespuckt habe und gesagt habe, diese ganze Aluminiumphobie in Deos ist totaler Bullshit. Das ist überhaupt nicht nachgewiesen, dass man davon irgendwas kriegt. Woraufhin du mich gezwungen hast, diese Sendung zu gucken, damit ich mal...
Als Hausaufgabe, das muss man jetzt gar nicht so...
Nein, aber es war auch ein erzieherisches Ding, im Sinne von, bevor wir den Leuten sagen, trinkt alle Aluminium pur, es macht nichts, gucken wir kurz, was Aluminium wirklich macht.
Lass mich kurz sagen, es war nur so halb erzieherisch. Das hatte uns jemand auf Twitter geschrieben und ich habe angefangen, das zu gucken und dachte so, oh, es scheint kompliziert zu sein, aber ich habe keine Lust, das jetzt 45 Minuten lang zu gucken, um rauszufinden, wie es ausgeht.
So eine Wichsernummer hast du richtig.
Ja, richtig, genau. Ja.
Wobei, das war immer der ursprüngliche Sinn von den Hausaufgaben, eine heimliche Bestrafung eigentlich.
Nein, nicht als Bestrafung, als Recherche für mich.
Ja.
Du musst ja eh was gucken, dann guck doch was, was ich
nicht gucken. Ja gut, aber ich könnte ja auch gucken, die Welpen kommen oder irgendwas, weißt du so. Es müsste jetzt nicht Aluminium mit der zusätzlichen Aufgabe, bitte Frau Kuttner, erklären Sie uns Aluminium, was die in 45 Minuten nicht schaffen, soll ich jetzt schaffen. Boah, bin ich sauer. Und du wolltest gleichzeitig auch wissen, wie ich ja Ranga Yogisch war.
Naja, und wie du diese, ob das so als Wissenschaftsmagazin, weil du behauptest ja, du interessierst dich auch für...
Wie mache ich es jetzt? Also pass auf, im Grunde ist die Problematik der gesamten Sendung, da ist aber die Sendung nicht schuld, sondern Aluminium ist schuld, dass man es nicht so richtig weiß. Also der unterm Strich steht, jo, kann sein, weiß man aber nicht. Die beweisen das 45 Minuten lang und die geben sich sehr große Mühe. Das ist also, um erstmal kurz vom Thema Aluminium wegzukommen, das ist wirklich nicht schlecht. Die haben also als Grundfragestellung, ist Aluminium wirklich so schlimm, wie alle schreien, und geben sich wirklich Mühe mit eigenen Experimenten, mit Studien, mit zurück in die Vergangenheit gehen, Studien suchen und nicht nur Studien finden, sondern auch deren Seriosität bewerten. Die geben sich wirklich Mühe, aber das Problem ist unterm Strich, dass man es nicht weiß. Das liegt, glaube ich, vermutlich daran, dass Aluminium wohl, also Aluminium ist eh in allen möglichen Sachen drin, in unserem Essen und so weiter und so fort. Die zählen, was auch beeindruckend ist, auch auf, wo überall Aluminium drin ist. Also scheiß auf Deos, was ja der Aufhänger ist. Das ist überall drin. Das ist in Lippenstift, das ist in Sonnencreme, das ist in jeder Form von Essen drin, das ist in Schokolade drin, das ist in schwarzem Tee. Ich habe Sachen aufgeschrieben, in Medikamenten gegen Sodbrennen. Es ist überall drin. In was?
Staniolpapier.
Was ist Staniolpapier?
Aluminium.
Alufolie? Ihr Wessis sagt Staniolpapier?
Früher.
Ihr sagt Staniolpapier?
Nicht mehr.
Erinnere mich dran, denn das ist interessant mit der Alufolie. Also wie gesagt, es ist eh überall drin.
Jetzt. Nein.
Es ist so kompliziert für mich. Ich muss mich dafür konzentrieren. Mach den Witz und danach halt die Fresse.
Muss mir das noch merken, dass ich nachher, ob der Plot-Twist ist, dass das eine, wo kein Aluminium drin ist, Alufolie ist. Weil du jetzt gesagt hast, wie soll
sicher,
ich nachher...
Ja, aber ziemlich sicher nicht.
Okay.
Also, weil wenn in einer Sache wirklich eindeutig Aluminium aber drin ist, finde ich das. Ja, das wäre witzig. So.
Hey.
Also, pass auf, ich muss mich konzentrieren, weil es so kompliziert war. Also, wie gesagt, überall Süßigkeiten, schwarzer Tee, Schokolade, im Trinkwasser, in allem Kram ist Aluminium eh drin. Das macht es aber wohl auch für die Leute total schwierig rauszufinden, ob Aluminium von außen in den Körper geführt werden kann. Also der Deal ist ja, wenn du Deo auf die Haut machst, kann das Aluminium, was da definitiv drin ist, in die Haut kommen und in welcher Konzentration ist es dann im Körper. Das kannst du nicht nachweisen, weil im Körper eh Aluminium ist. Weshalb wohl so ein paar Studien versucht haben, mit einer sehr speziellen Form von Aluminium 26 oder so heißt es, die nicht natürlich im Körper ist, das so applizieren und danach im Körper zu messen. Das ist die Versuchsanordnung. Das hat man gemacht. Nicht die Sendung hat das gemacht, sondern irgendeine Studie hinten. Aber, das haben die gemacht und da stellte sich auch raus, ja, das geht in den Körper durch die Haut und es ist auch nachweisbar und es ist auch 0,014, man weiß ja nicht, was diese Zahlen bedeuten. Es ist wohl auch ein bisschen zu hoch. Aber diese Studie, und das ist das Hauptproblem von allen Studien, ist nicht repräsentativ, denn die wurde nur an zwei Menschen durchgeführt und dann wurde auch noch das auf der Haut appliziert und abgeklebt, sodass es auch nicht verdunsten kann. Also es ist nicht repräsentativ. Und ein bisschen krankt die Sendung daran, dass die immer wieder auf Studien kommen, um danach zu sagen, ist aber nicht repräsentativ. Ist auch deswegen nicht repräsentativ, weil es wohl, Aluminium ist das dritthäufigste Element in der Erde, in der Erdkruste. Wird aber erst seit 150 und null natürlich im Körper. Der Körper kann mit Aluminium exakt nichts anfangen, produziert es deswegen nicht. Und Aluminium wird erst seit 150 Jahren abgebaut, aktiv, und es gibt keine Langzeitstudien. Also um nochmal zu sagen, unterm Strich machen die sehr viele Hinweise und Vermutungen und Beweisführungen. Sie füttern auch eine imaginäre Familie mit ein bisschen zu viel Aluminium, um dann zu gucken, wie viel ist, bleibt das dann im Körper. Das ist noch der relevantere Teil, Stichwort Alufolie. Wie kann man zumindest von Deo jetzt kurz auch mal abgesehen nachweisen oder versuchen, so wenig wie möglich Aluminium zu sich zu nehmen? Und was echt interessant war, auch Stichwort Alufolie, ist, dass wohl Aluminium in Kombi, also mit Berührung, in Kombi mit Säure, Salz und auch Hitze mehr abgegeben wird an das, zum Beispiel an das Essen. Und also so Aluschalen, Schalen, wenn wir hier eine S4 mitnehmen, ist das wirklich ein bisschen ungünstig, wenn das Essen salzig und sauer und heiß ist. Das macht das Aluminium. Exakt, auch bei Nudeln und so.
Auch bei Nudeln.
Ja, wenn man, keine Ahnung, Nudeln to go mitnimmt. Ja, gerade die sind auch Tomaten.
Salzig.
Nee, noch krasser als S4, glaube ich, weil S4, was ist denn S4 drin? Fleisch und Zeugs. Aber die Säure von den Tomaten. Und ich fand wirklich interessant, dass auf Alufolie wohl ein Hinweis draufsteht, nicht, und das ist total absurd, nicht mit feuchten, salzigen oder säurehaltigen Lebensmitteln abdecken, wo man denkt, ja, aber was denn sonst? Ja, bitte?
Haben wir nicht irgendwann alle aufgehört, Sachen zu grillen, in das Ding auf den Rost zu legen, weil wir davon Krebs kriegen und sie stattdessen in so Aluschalen gelegt?
Ja, ungünstig. Wobei, du kriegst von Alu wohl vermutlich keinen Krebs, sondern wenn du was kriegst, eher Alzheimer. Und auch das ist nicht bewiesen. Es gibt so eine Vermutung, dass das Alzheimer fördert. Oh. Wobei ich wirklich kurz geflasht war, weil ich dachte, ja, aber Alufolie benutzt man ja ausschließlich, um heiße, salzige, saure, feuchte Sachen abzudecken. Und also die generell weiß die Industrie wohl schon, dass bestimmte Sachen nicht geil sind mit Aluminium, deswegen steht's da drauf. Das fand ich kurz erstaunlich. Also wenn man drauf achtet, vielleicht Styropor. Hast und du auch
überprüft?
Nein, wie überprüft?
Ob das da drauf steht, bist du in deine Küche gegangen und hast du auf die Alufolie...
Ich bin ja so ein Wegschmeißer, ich habe die Alufolie nackig pur, da drin liegen. Ja. Und nicht auf den Dingern.
Schiere Alufolie.
Aber allein sowas wie Heißgetränke in beschichteten oder unbeschichteten Thermoskannen und so, das ist auch alles Alu, sollte man nicht machen, weil das tatsächlich das fördert.
Ich habe deine Thermoskanne mit.
Ah ja, gut, da hast du auch eine Tasche oder die Kaffee-Thermoskanne vorm Spaziergang. Ja, danke.
Nee, eine Tasche habe ich nicht. Was für eine Tasche?
Naja, irgendwo ich das dann später reinmachen kann.
Um es von hier in dein Auto zu tragen.
Ach stimmt, ich bin mit dem Auto da. Gut, danke. Ja, irgendwie ist es da, also wie ich, ja.
Aber war das, also das ist kompliziert, insofern unbefriedigend?
Ja, und auch der Ranga Yogeshwar war am Ende sehr enttäuscht. Das hat er dann auch gesagt. Also sie hätten wirklich alles versucht und das haben sie wirklich, ehrlich gesagt. Und irgendwie ist nichts bei rumgekommen. Es werden so ein paar Phrasen gedroschen die Dosis macht das Gift, noch irgendwas. Der Ranga Yogeshwar, der ist mir ein bisschen zu erkläronkelig, aber ich glaube, es liegt daran, dass er es schon so lange macht, weil eigentlich ist er ein angenehmer Typ. Aber wenn Leute etwas sehr gut über eine lange Zeit machen, neigen die dazu, darin zu gut zu werden und dann ist es nicht mehr ganz so natürlich. Der ist so ein bisschen zu professionell inzwischen.
Kann man einem Erkläronkel vorwerfen, zu erkläronkelig zu sein?
Ja, die Stimmhaftigkeit, finde ich schon. Man könnte es auch ein bisschen entspannter machen. Und wie gesagt, die geben sich dafür, dass es wirklich kompliziert ist, Mühe. Die bebildern das gut, die machen Grafiken oder so kleine Trickfilmchen, wie das Aluminium durch die Blut-Gehirn-Schranke durchkommt, das kleine Aluminium sich in den Knochen gefangen ist und so. Es ist alles sehr, sehr gut nachvollziehbar. Es macht mich wie immer ein bisschen paranoid. Ich dachte dann sofort, dass ich ziemlich sicher Aluminiumkrebs habe. Das war ein bisschen ungünstig. Ja, ein gutes Magazin, tatsächlich befriedigend, unbefriedigend mal, dass es nicht gelöst wurde, aber das ist gleichzeitig befriedigend, weil ich immer dann denken kann, wird schon nicht so schlimm sein, sagte sie und aß ihre Essigsuppe aus der heißen Aluschale.
Ändert das dein Deo-Kaufverhalten?
Nö. Okay. Aber ich habe auch seit Jahren immer das gleiche Deo und das ist glaube ich, muss ich mal gucken. Ich glaube, da ist Aluminium drin. Aber das Ding ist, dass das nun tatsächlich der Wirkstoff, das hatten wir am Anfang auch nochmal erklärt, wie ich das schon vermutete, das ist nun mal der Wirkstoff, der ein Deo oder ein Antitranspirant ausmacht. Denn, wie ich das schon gesagt habe, Aluminium auf der Haut verkleinert erstens die Poren und bildet gleichzeitig, glaube ich, mit Schweiß oder irgendwas so eine Gel, beides. Das zieht die zusammen und verklebt sie auch. Der Teil ist wirklich nicht dramatisch, weil dann der Schweiß, der da nicht rauskommt, kommt an anderen Körperstellen raus. Und so funktioniert halt ein Deo. Und wenn der Teil weggelassen ist und gleichzeitig, du kennst das doch, alle Deos immer 72 Stunden, wo man sich ja auch fragt, warum, da wird doch auch mal geduscht zwischendurch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Deo ohne Aluminium 72 Stunden
hält. Eine Woche hat doch länger als 72 Stunden.
Habe ich gesagt, eine Woche?
Nee, ich habe versucht, einen Witz zu machen.
Boah, alter Falter.
Ranga Yogeshwar hört jetzt übrigens auf. Das wird der hat jetzt gerade...
Wegen gegeben. Mir, weil ich das gerade gesagt habe.
Naja, vielleicht hat er das geahnt, ne?
Ja,
tatsächlich.
Ich hatte den mal früher in der Sendung. Ich finde den schon gut.
Ja, der ist auch gut.
Aber wie gesagt, so ein bisschen zu professionell. Der hat es zu lange gemacht.
Okay.
Ja.
Draußen bellt ein Hund.
Das wird vermutlich...
Das ist, weißt du, was ich uns damit sagen will?
Na?
Dass wir den Anrufbeantworter abhören sollen.
Der Anrufbeantworter. Den haben wir ganz vergessen. Richtig. Dann lass uns das doch machen.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Hallo Sarah, hallo Stefan. das ist mal wieder eine wunderschöne Podcast-Folge gewesen und ihr hattet einen ganz tollen Gast, den Holgi.
Richtig.
Ich muss sagen, Holgis Fernsehgeschmack ist absolut meins.
Hm.
Ich würde ihn nochmal einladen und mit ihm das Reboot von MacGyver 2015 sprechen, weil das ist bestimmt ein Leben, das ihm ganz toll gefallen würde. Nee. Macht weiter so, ich höre euch gerne auf dieser. Tschüss.
Tschüssi.
Ja, hallo liebe Fernsehballerinas, Daniel hier. Ich habe jetzt endlich auch geschafft, mein Zertifikat für alle Staffeln, alle Folgen, sieben Staffel 4, Folge 7 fertig gekriegt.
Nur dann darf man ja auf dem RB sprechen.
Ja, wollte nur sagen, Zertifikat habe ich ins Mutti-Heft geklebt, falls ihr fragen wollt. Und ihr habt ja gesagt, wir sollen so ein bisschen dissen oder so. Kann ich gern mal machen. Und zwar den Typen, der mehrmals schon angerufen hat wegen der blöden Miss Mesel. Ja, das war's auch schon.
Ach,
wir hören uns.
Aber kurz und effizient, mir gefällt es gut.
Hallo ihr Lieben, ich bin die mit dem Serienvorschlag von letzter Woche, der wohl nicht so leicht zu verstehen war.
Ach,
und
zwar
meinte ich die Posen. Serie Pose, P-O-S-E von To Pose, posieren. Die spielt in den 80ern in New York und zeigt so vor allem die damals sehr populäre, übertrieben bunte Ball-Culture der queeren Szene, insbesondere der schwarzen queeren Szene.
Welche Culture?
Wunderbar anzusehen, großartig besetzt, meiner Meinung nach.
Das macht ganz viel Spaß.
Ich fand die Serie super, ich finde, sie hat mehr Liebe verdient und ja, auch an euch nochmal ganz viel Liebe von mir, auch wenn ihr euch ziert, ist mir egal.
Nein, nur ich, sag auch nicht.
Nein.
Du nimmst gerne Liebe entgegen.
Weißt du, was ein bisschen die Problematik ist? Ich wollte nämlich auch noch erzählen, die ganze Stadt ist zu plakatiert mit Beat. Hast du das gesehen?
Richtig, ja.
Und irgendjemand hat mir erzählt, neue deutsche Serie, diesmal wirklich super, super gut. Der schöne Alexander Fehling. Das Ding ist, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Wir haben nächste Woche, ist die 10. Folge, richtig? Können wir auch schon mal spoilern.
Ja.
Die unfassbar tolle Anne Will zu Gast, die gar nicht so viel fernsieht, was wir ganz gut fanden.
Die hat so eine Talkshow, glaube ich, ne?
Das weiß ich nicht. Darum geht's uns ja überhaupt nicht.
Die macht halt viel Fernsehen.
Genau. Und mit der sprechen wir über ihr Fernsehverhalten. Da ist schon alles durch, weil es ein sehr spezielles Fernsehverhalten ist. Deswegen gucken wir da spezielle Sachen. Dann haben wir in der letzten Folge wollten wir unser Retro-Spezial machen. Da ist der Thees zu Gast.
Ja.
Wir sind uns noch nicht sicher, ob der vielleicht noch absagt, ehrlich gesagt. Ich traue dem verpeilten Thees nicht ganz.
Aber jetzt, wo wir das gesagt haben, kann der ja gar nicht mehr absagen.
Exakt. Und da wollten wir ein bisschen Retro gucken, ne?
Ja.
Sprich, wir haben nur noch die 11. Folge und also nur noch eine Folge, in der wir aktuellen Scheiß gucken können.
Oder wir hängen einfach noch Folgen dran, bis wir es alles weggeguckt haben.
Nein, dann ist Weihnachten. Es ist auch langsam wieder gut. Meine Stimme leidet schon sehr hier von den vielen
Geräten. Die ist von Woche zu Woche besser geworden. Wir haben angefangen mit der totalen.
Ich finde, es klingt immer gut, diese Postgeschichte.
Ja,
ich will Beat nicht gucken. Ich habe Angst, dass ich das schon wieder scheiße finde. Vielleicht könnte man privat machen, aber das ist ja auch PPK. Ich habe vorhin aus Versehen einen Trailer gesehen. Ja, und Caroline Herfurth und Alexander Fehling haben schon wieder irgendeine Waffe in der Hand. Und dann dachte ich, kann es nicht auch mal Drama geben? Muss immer geschossen werden.
Ich dachte, es geht irgendwie um die Berliner Clubszene.
Ach so.
Vielleicht wird da auch geschossen. Aber ich weiß auch sonst nichts. Deswegen Beat.
Na, oder Beat im Sinne von hauen. Vielleicht habe ich den falschen Trailer geguckt.
Nee, ich will das gar nicht sagen, dass du den falschen, ich weiß auch nichts.
Lass mal diese Post-Sache recherchieren. Ich fand das gerade, es klang gut.
Ja, ja.
Vielleicht, oder wir haben auch Wanderlust wollten. Wir haben noch so viel vor und wir haben viel mehr vor, als wir schaffen können.
Das ist auch ein bisschen rücksichtslos, dass das Fernsehen so viele Sachen produziert, die wir gar nicht.
Na, jetzt gegen Ende, am Anfang der Staffel waren wir so ein bisschen, oh Gott.
Wir haben auch noch dieses eine Deutsche mit was war es, Jan-Josef Liefers? Nee, mit dem anderen.
Ach, Arthur, oh Gott.
Ja.
Bin ich froh, dass wir nur noch eine Folge haben, in der wir Sachen gucken können. Lass uns was gucken, worauf wir Bock haben.
Okay, ja gut.
Genau, nichts also halbwegs relevant im Sinne von, es läuft gerade. Ja, vielleicht Pose und Wanderlust.
Ja.
Geil. Oh geil, wir müssen keinen deutschen Scheiß mehr gucken.
Nein, das habe ich. Habe ich dem jetzt zugestimmt?
Ja.
Nein. Vielleicht.
Aber Arthur schieben wir schon die ganze Zeit vor uns her.
Schauen wir mal.
Egal, jedenfalls vielen Dank, Post, überlegen wir uns und die kurze.
Das war ein gutes Dissen.
Ich wollte gerade sagen, genau, der kurze Diss hat uns auch gefallen. Er ruft an, noch gibt's drei Folgen zu hören. 030 ist die Telefonnummer 20966886, 030 20966886. Im Grunde könnt ihr raufreden, was ihr wollt. Ihr könnt vielleicht nicht jemanden grüßen, das finde ich mal oll, wobei neulich hat die Dame doch ihre Nichte gegrüßt, die verdammt nochmal zu geizig ist, sich diese runterzuladen. Dabei kostet das doch gar nichts, wenn man es mit Werbung oder irgendwas hört. Und auf den Links, die wir im Social Media posten, muss man eigentlich nur auf Play drücken.
Das funktioniert nur von einem Festnetz. Wie nennt man das
Internet,
denn?
Internet, WLAN.
Nicht Handy.
Ja, nicht Handy.
Nicht Mobil.
Computer.
Computer. Ich sag, Computer.
Ach, was weiß ich.
Es gibt da ein Wort fürs fällt mir jetzt auch rein.
Also jedenfalls ruft an und erzählt uns, was immer ihr wollt. Ihr seht ja, ab und zu kann man uns was vorschlagen, was wir auch machen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich heirate eine Familie, war auch ein Zuschauervorschlag. Ja, ja, ja. Und noch irgendwas war ein Zuschauervorschlag. Ja, du musst noch deine Hausaufgabe machen.
Ja, warum hast du mir gesagt, ich soll...
Ich habe gar nicht. Wie war das? Ich hatte die vergessen.
Ja, ja.
Ja, ich habe vergessen, Hausaufgabe vorzubereiten. Deswegen hast du dir aus Versehen selber eine gegeben.
Ja, Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt.
Berlin 86?
Ja, Berlin, warte. Berlin 81, Berlin 82, Berlin 83. Ach so, ich hätte mit 60 anfangen sollen. Es geht mit 61 los. Nein. Großes Mammutprojekt, 30 Teile von 1961 bis 1990, jeweils 90 Minuten im RBB Samstagabend zur Primetime. Und okay, wird so verkauft als der große Scheiß mit solchen Formulierungen wie danach werden Sie Berlin mit ganz anderen Augen sehen.
Und?
Es sind exakt die gleichen Augen. An meinen Augen hat sich nichts verändert.
Wobei, das ist schade. Du hast ja schlechte Augen. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn du dann schöne, bessere... Nee, die sehen schön aus. Ich meine, rein funktionabel sind die nicht. Ey, wie oft wir schon im Brillenladen rumstanden, weil deine Brille nicht funktioniert.
Weil die Brille war nicht funktionabel. Meine Augen sind...
Allein, dass du eine Brille brauchst, bedeutet, dass sie nicht funktionabel sind. Wie schön wäre das gewesen, danach neue Augen zu haben? Du so, wow, ich sehe alles scharf.
Nur Berlin.
Das ist ein ganz schön... Ach so. Aber du bist ja die meiste Zeit in Berlin.
Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Man sieht nur Berlin damit. Egal. Ja, es lief halt letzten Samstag Berlin 1962. Es war die zweite Folge, deswegen war es 1962. Es ist so uninspiriert. Es ist einfach, also die haben dieses ganze Archivmaterial, ich glaube, es ist auch teilweise nochmal umgeschnitten, was die ohnehin schon mal gezeigt haben. Du hast dieses ganze Archivmaterial, was eigentlich toll ist, aus der Abendschau früher und aus der aktuellen Kamera oder was wie immer, ich weiß gar nicht, ob die auch eine Lokalsendung im DDR-Fernsehen hat, ich glaube nicht. Und dann ist das aber im Grunde wie ein Jahresrückblick. Und dann hast du zwischendurch irgendwelche Zeitzeugen und Halbpromis, die dann da so vor so einem Greenscreen oder irgendwas sitzen und erzählen, wie sie das erlebt haben. Aber es ist wie so ein Jahresrückblick in der Art, dass das einfach so eine Chronologie ist. Und dann war Silvester und dann kam das Sechstagerennen, da ist ganz Berlin immer auf den Beinen und das Sechstagerennen ist ja ein großes Hallo. Und dann gab es irgendwie schlimme Vorfälle an der Mauer. Und also ja, man kann das schon machen, aber ich glaube, man könnte das sehr viel inspirierter machen. Zum Beispiel.
Was heißt denn inspirierter? Ich weiß gerade nicht genau, weil eigentlich interessiert mich sowas. Auch sogar ein uninspiriert, aber.
Also ich mag schon nicht diese reine Revue-Nummer. Also das chronologisch durchzugehen und dann wirklich so hart aneinander zu schneiden, so. Und hier tanzen sie den neuen, Modetanz aus Amerika, den Twist. Oh, und hier ist gerade an der Mauer jemand erschossen worden. Naja, und jetzt ist aber schon wieder 6-Tage-Rennen und da essen sie Currywurst und.
Lernst du was über die Stadt im Sinne von, das ist aber interessant?
Nee, über die Stadt irgendwie nicht. Es waren so einzelne Fälle. Ich habe dabei eine kleine Werbung auf übermedien.de. Habe ich eine Sache geschrieben, weil dieser Fall mit dem Mauertoten, das ist tatsächlich irgendwie eine krasse Geschichte. Und ich ahnte so aufgrund dieser Doku, dass es da sehr viel mehr zu erzählen gibt, als sie da andeuten. Habe dann parallel gegoogelt und habe mich dann wirklich so festgelesen, wie spannend dieser Fall eigentlich ist.
Du so in dem anderen Internet, interessant. Und die, die es machen sollten.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen unfair auch, weil die natürlich alles nur antippen. Genau, ja. Trotz 90 Minuten hast du da natürlich nicht so viel Zeit für. Es sind auch manche von diesen Zeitzeugen, da ist so eine Frau dabei, die so damals irgendwie nach Berlin gezogen ist und die so sehr krass irgendwie berlinert und so lustig auch erzählt, aber die sitzt dann halt auch nur so irgendwie in diesem Greenscreen und dann hätte ich gerne das einfach gesehen mit der Frau, dass irgendwer mit der Frau sich unterhält. Es ist so wirklich so vom Fließband. Und teilweise verpassen sie einfach auch die Pointen. Es gibt diesen einen Fall, kennst du den Halstuch, das Halstuch, den großen Straßenfeger, der war 1962, Francis Durbridge.
Alle Sachen, die du gerade gesagt hast, ich weiß überhaupt nicht.
Francis Durbridge hat damals Krimis gemacht, wo ganz Westdeutschland vorsaß und das geguckt hat, um rauszufinden, wer ist der Mörder. Und es ist ein Straßenfeger und das ist wohl anscheinend nicht übertrieben, weil wirklich die Straßen leer waren, weil alle Leute sich vor den wenigen Fernsehgeräten versammelt haben, um das zu gucken und dann ganz groß mitgefiebert haben, oh Gott, wer war es denn? Die Geschichte ist eigentlich sehr bekannt. Wolfgang Neuss, der Kabarettist, hat am Tag vor der letzten Folge eine Anzeige geschaltet und hat gesagt, ihr müsst euch nicht vor den Fernseher setzen, Dieter Borsche ist der Mörder.
Geil.
Großer Aufstand, das kann man doch nicht machen, der ist von der Bild irgendwie als Volksverräter beschimpft worden und so. Unfassbarer Riesenskandal.
Warum hat er das gemacht? Wollte ich noch schnell fragen.
Gute Frage.
Ach, da kommt
merkt ihr die Frage?
Okay.
abgesehen davon, dass der auch einfach ein Spaßvogel war und gerne Sachen gemacht hat, die Leute aufgeregt haben. Aber also diese Doku erzählt diese Geschichte, die ehrlich gesagt auch ziemlich bekannt ist.
Ich weiß, ich... Also.
Und erzählt, dass Wolfgang Neuss außerdem in dem Jahr so einen Film gemacht hat. Genosse Münchhausen, der irgendwie so eine Verarschung in alle Richtungen war. Mhm. Und diese Doku erzählt diese beiden Geschichten. Und das Missing Link ist, um deine Frage zu beantworten, warum hat er das gemacht? In der Anzeige stand, ihr müsst nicht vorm Fernseher sitzen, geht doch ins Kino, in Klammern, und guckt euch meinen Film an.
Mhm. Okay, wow, warte, das wäre eine gute Reaktion.
Also,
what? Warte, ich biete verschiedene Sachen an.
Was ich meine, ist, sie erzählen diese Geschichte mit Durbridge und der Anzeige.
Nein.
Sie erzählen die Geschichte. Sarah.
Ich übe noch Reaktionen, Entschuldigung.
Und sie erzählen die Geschichte, dass dieser Typ einen Film in dem Jahr im Kino hatte, aber sie erzählen nicht, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt.
Ah, okay. Uiuiui. Hm. Ui.
Ich möchte dir noch kurz vorspielen. Es gibt so eine, es gibt eine Aufsprecherin. Es gibt keine Moderatorin in dem Sinne, aber es gibt eine Aufsprecherin, die so das erzählt. Hör mal, ob du die erkennst.
Eine Thalbach ist das.
Ja, sehr gut.
Die alte Thalbach vermutlich.
Ja. Gut, dass du sofort erkannt hast. Vielleicht spricht sie weiter.
Die Mauer 1962.
Finde ich aber ganz gut.
Die Sache mit dem Peter Fechter, der dort
war. Das ist jetzt so der Zusammenschnitt am Anfang. Ich musste die googeln. Ich habe es nicht sofort erkannt.
Echt? Ich bin gerade ehrlich gesagt selber ein ganz bisschen erschrocken und stolz auf mich, dass ich es erkannt habe.
Völlig zu Recht.
Danke.
Die ist ja toll, die ist ja fantastisch.
Ja,
die nervt da aber, weil die ganze Zeit mit dieser Katharina Thalbach und da auch immer so die Sätze so nicht so zu Ende bringt.
Ja.
Sondern so 1962.
Ja.
Ich will mich ja gar nicht drüber lustig machen, weil die ist ja große tolle Schauspielerin. Ja, aber das passt da irgendwie.
Nee, und ich wollte gerade sagen, das liegt ja aber dann auch an den Texten. Ich glaube schon. Ich glaube, die geben ihren Text und wie sie es gern gesprochen hätten, dann macht sie es. Und ich finde, es macht totalen Sinn, dass sie es macht, oder?
Ja.
Sehr Berlin, sehr auch wie die spricht.
Ja.
Aber wenn dir jemand Kacke schreibt, dann kannst du auch nur Kacke sprechen.
Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich fand sie da irgendwie auch falsch. Okay. Du hast recht, theoretisch ist sie richtig, die ist auch praktisch toll, aber da passte das alles nicht zusammen. Mhm. Man muss sich das nicht angucken, man muss Berlin nicht mit anderen Augen sehen. Und wenn man es mit anderen Augen sehen will. Wenn man es mit anderen Augen sehen will, soll man was anderes gucken als das, weil da passiert es nicht. So, Punkt.
Ich habe gerade voll Bock, das zu sehen jetzt. Ich mag so Doku-Sachen über die, genau da, ich habe so Bock, Berlin mit anderen Augen zu sehen.
Vielleicht holt dich das ab, wenn du nicht mal weißt, wer Francis Durbridge ist.
Vielleicht holt mich das wirklich ab. Ich mag so Archivbilderkram, ich mag zu sehen, wie große Städte vor Ewigkeiten ausgesehen haben, wie sehr sich das verändert hat. Ich liebe sowas. Oh Gott, jetzt hast du so Anti-Werbung gemacht und ich so, cool, guck ich.
Aber guck vielleicht mal wirklich. Und dann
sagst
du nächste Woche noch
kacke,
kurz. Na, aber vielleicht ist es auch nicht kacke, vielleicht habe ich zu viel davon. Also kacke ist auch der falsche Ausdruck. Ich finde es uninspiriert.
Ja.
Und dafür, dass es halt
aber
so ein Mammutprojekt ist.
Ich habe ja eben schon mal gefragt, wie wäre denn inspiriert, dass man ein paar egale 6-Tage-Rennen wegnimmt und sich dafür auf spezielle Sachen denen ein bisschen mehr Raum gibt.
Dass man es zum Beispiel thematisch sortiert, statt so chronologisch durchs Jahr zu gehen. Ja.
Nein, wirklich. Sowas wie heute Tanzkultur in Berlin. Angefangen von den 60ern bis den 90ern, Klärchens Ballhaus.
Ja.
Ah, ja.
Die haben auch so einen komischen Effekt. Die haben dann immer es ist auch immer wieder gleich erzählt, wie die Leute vorstellen, die dann als Zeitzeugen haben. Und dann siehst du so in schwarz-weiß diese Fotos von denen und dann fährt die Kamera so ganz merkwürdig ran und zeigt dann nur die Augenpartie und denkst so, was soll das jetzt? Ich will doch einfach dieses schöne Schwarz-Weiß-Foto von der sehen. Da müsst ihr jetzt nicht so einen komischen Effekt machen.
Das ist auch bei aller Liebe, es ist halt auch der RBB. Die sind vielleicht auch nicht so richtig Profis in sowas.
Ich habe jetzt aber auch gar nicht geguckt, vielleicht lieben es die Berliner auch. Das kann auch sein, dass die alle so sind wie du und das alle massenhaft angeguckt haben und gesagt, geil, und guck mal, jetzt fährt die Kamera wieder so geil auf die Augenpartie.
Nein, so bin ich nicht. Ich mochte doch bei dieser einen Crime-Geschichte auch dieses Ding aus einem Foto ein bewegtes Bild zu machen, oder wie das geht.
Das fand ich nur ethisch verwerflich, aber als Effekt geil.
Ja, scheiße, ethisch verwerflich. Effekt, klassischer Fall von Effekthascherei.
So.
Der Effekt hat dich gehascht. So, Abflug.
Guck's dir mal an.
Ich glaube, wenn ich Zeit und Nerv habe, gucke ich tatsächlich mal rein.
Und alle anderen gucken brav Homecoming.
Oh, ich nächste
Woche wird abgefragt.
Ja. Oh Gott, war das toll. Oh, habe ich jetzt Bock, die restlichen, 5 Folgen sind noch 10, sagst du? Mhm. Oh, das war wirklich so befriedigend.
Ja, das ist richtig gut.
Ja. Cool, sind wir durch. Dann fährst du jetzt nach Frankfurt. Ich fahre zum Kudamm, um das blöde Kleid zurückzugeben.
Und nächste Woche sitzt die Anne Will.
Anne Will. Verraten wir, wobei?
Nein, was? Nein.
Die eine Sache würde ich gerne spoilern.
Ach so, worüber wir mit ihr reden.
Ja, nicht das, was sie mitbringt, sondern das, was wir gucken mit. Das mit B.
Ja, na mach doch.
Wir gucken der Bergdoktor. Warum gucken wir nochmal der Bergdoktor?
Weil sie das geguckt hat, weil sie sagte, sie guckt das manchmal gerne.
Ja, genau. Oh Gott, toll, was war das andere? Was Anja Spreil, ja.
Ja, nee. Nächste. Okay, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn genau, Sie wenn Anne will sagen hören. Genau,
über Bergdoktor.
Genau.
Ja, cool, dann bis dann. Ich muss jetzt auch nochmal auf die Toilette schnell.
Tschüss.
Tschö.